Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 160. Heute mit dem Thema Faszination Live-Wrestling. Also wir sprechen darüber, was macht Live-Wrestling gerade so besonders? Also gerade im Vergleich zu dem Erlebnis vorm TV, was ist da anders, wenn man live in der Halle ist und das einfach so miterlebt? Denn wenn ihr diesen Podcast hört, dann sind wir wahrscheinlich noch entweder mitten beim Karat von WXW oder wir sind gerade so dabei, die Nachwehen zu verarbeiten, sagen wir es einfach mal so. Zum Ende des Podcasts gibt es natürlich wie immer eure Fragen, unsere Antworten. Und damit würde ich sagen, legen wir hier einfach los. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist heute auf der einen Seite der Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Tag.
Guten Tag.
Und in der anderen Leitung, da ist der Christian Dürre von Computec. Guten Tag.
Hallo.
So, ja, wir haben ein langes Wochenende vor uns, also wir tapen den Podcast hier am Dienstag. Am Wochenende steht da das 16 Carat an und das haben wir uns auch so ein bisschen inspirieren lassen, im Sinne von, da machen wir doch mal was über Live-Wrestling, sprechen mal hier über unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, wie wir halt Wrestling auch in der Halle aufnehmen und was wir uns davon eben auch versprechen und was wir erwarten. Also, wenn man zu einem Wrestling-Event geht, dann hat man ja auch gewisse Erwartungen und darüber möchten wir heute plaudern. Bevor wir damit loslegen, geht's dann erstmal ja, zum Housekeeping, wie ich immer so schön sage. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Das haben auch wieder einige getan. Fragen@headlock.de ist die zentrale E-Mail-Adresse. Dann gibt's Facebook, Twitter, Instagram. Da haben uns auch einige jetzt inzwischen erreicht, weil ich da halbwegs regelmäßig, so wie es mir meine Zeit irgendwie zugelassen hat, Sachen gepostet habe. YouTube könnt ihr auch einfach die Fragen oder Kommentare einfach unter den Beitrag knallen. Das passt dann schon. Und ihr wisst, wenn ihr das hier mögt, dann helft uns bitte und bewertet uns auf iTunes und vor allem auch bei Facebook. Das hilft uns wirklich immens, weil wir dann besser angezeigt werden und dann einfach mehr Leute diesen wunderschönen Podcast hier hören. Und wenn ihr uns noch auch viel aktiver helfen wollt, dann gibt es natürlich unsere Seite auf Patreon, patreon.com/headlock.de. Auch da wieder, ne? Wir bemühen uns hier, redlich Sachen an den Start zu bringen. Wir haben die Interviews, wir fahren jetzt zum Karat, berichten von da. Das alles kostet nicht nur Geld, es kostet auch Zeit. Also sprich, wenn ihr uns da ein bisschen was wiedergeben wollt und dafür noch exklusiven Content bekommen möchtet, geht auf Patreon, unterstützt uns da. Ihr seid ab $2, was glaube ich momentan 1,10 Euro ist oder sonst irgendwas, seid ihr dabei. Da gibt es das Match of the Week. Bei $5 gibt es ganz viele andere Formate. Die Liste ist raus. Also mit das Match of the Week haben wir. Wir haben Call-Up, die Interview-Show, aktuell mit Killer Kelly, also der ersten WXW Women's Championess im Interview, auch als Video. Dann haben wir noch unsere Helden aus der zweiten Reihe. Da war zuletzt Vader dran. Als nächstes ist dann Scott Hall in diesem Monat dran. Und wir haben diesen Monat auch noch einen Special zu dem New Japan Event, Strong Style Evolved, auch da. Wir sind fleißig und wenn ihr da mehr von uns hören möchtet, ist Patreon eure Anlaufstelle. So, genug der Werbung. Lass uns einfach mal hier durchstarten mit dem Thema Live-Wrestling. Ne? Also wie gesagt, wir sind ja diese Woche ganz im Zeichen des Karats und der WXW. Chris, kannst du dich denn noch an deinen ersten Live-Event erinnern?
Du wolltest gerade erst sagen, kannst du dich noch an dein erstes Mal erinnern, oder? Du hast es so kurz abgefedert im Satz.
Das steckt nur in deiner schmutzigen Fantasie.
Da stecken sehr viele Dinge, mein Freund.
Ja.
Was war die Frage
nochmal? Dein erstes Mal.
Dein erstes Mal Live-Wrestling.
Es war eine laue Sommernacht.
mein erstes Live-Event. Als Michael Kovac um die Ecke kam. Und
mein erstes Live-Event müsste 2007 gewesen sein. Da konnte ich halt Auto fahren und selbst auch über mein Geld verwalten, weil ich eben alt genug war. Meine Eltern hatten ja immer so ein bisschen was gegen Wrestling, habe ich ja schon oft genug erzählt. Ja. Und da bin ich zur Raw-Tour nach WrestleMania 23 gefahren in der König-Pilsener Arena in Oberhausen. Mit einem guten Kumpel von mir, den ich so ein bisschen infiziert hatte mit dem Wrestling-Virus. Das war großartig. Es hat an diesem Tag irgendwie alles gepasst. Also es war ein wunderschöner, sonniger Tag, den man da gut dann auch verbringen konnte in Oberhausen. So ein bisschen an dieser Promenade da im Zentrum langgegangen, in einem Irish Pub gesessen, etliche andere Wrestling-Fans schon getroffen, die da rumgewandert sind, mit denen so ein bisschen halt gequatscht. Und der Event selbst war eigentlich auch, also für eine Hausshow war der echt gut. Ric Flair war noch dabei. Shawn Michaels war in einem Six-Man-Tag-Team-Match zusammen mit den Hardys. Ich glaube, nee, Randy Orton war nicht auf der Tour. Das war die, wo er nach Hause geschickt wurde. Main Event war Cena gegen Umaga. Das war auch die Tour, wo Santino Marella Intercontinental Champion wurde in Mailand, fällt mir gerade ein.
Okay.
Das war nämlich das Auftaktmatch. Santino Marella gegen Jonathan Coachman.
Wow.
Warum auch nicht? Das klingt wunderschön.
Und niemand wusste, wer dieser kleine Italiener ist. ich sag mal so, das Auftaktmatch hätte besser sein können, aber der Rest vom Event war wirklich gut. Hat mordsmäßig Spaß gemacht, sodass wir dann auch ein Jahr oder zwei später zur nächsten Tour gefahren sind. Das war dann SmackDown in Dortmund. Und das war dann leider so die schlechteste WWE-Hausshow, die ich je gesehen habe.
Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, weil gerade so bei Hausshows gibt es verschiedene, wie soll man sagen, Evolutionsstufen, die man da erwischen kann. Also es gibt die guten Hausshows, die halt richtig Spaß machen, und dann gibt es halt auch die grottenschlechten Hausshows. Ja. Da sprechen wir gleich drüber. Kai, was war denn dein erster Live-Event? Ich glaube, der ist noch gar nicht so lange her, oder?
Ja, der ist jetzt an dem Wochenende genau ein Jahr her, ne?
Ja, genau.
Und zwar das Karat letztes Jahr, wo das ja so ein bisschen anfing, auch das erste Mal Wrestling live sehen. Und das hat ja einiges losgetreten. Also wenn ich mal so gucke, was ich seitdem mitgenommen habe, so an WXW-Shows, und da war ich auch dann letztes Jahr bei der Raw-Tour. Also es hat mich schon überzeugt, sonst hätte ich nicht so viel weitere Sachen noch irgendwie mitgenommen und besucht.
Ja, manchmal geht das halt dann auch ganz schnell. Ich habe ja gesehen, dass du jetzt auch dann quasi für die nächsten Monate und so dir auch da einen straffen Tourplan zusammengestellt hast. Du reist jetzt ja der WXW quasi hinterher, oder?
Genau, ich bin jetzt versorgt. Also da geht's nach Dresden, dann geht's nach Hamburg, dann geht's nach Bielefeld. Ich freue mich da echt drauf. Also ich muss sagen, das macht Spaß, irgendwie die Sachen zu sehen. Das ist immer wieder was. Also ich sag mal so, wenn das kann man jetzt natürlich nicht vergleichen, aber ich sag mal, so eine WWE-Hausshow ist ja was anderes als jetzt so eine WXW-Hausshow, weil WWE ist ja trotzdem noch so ein bisschen, okay, die sind jetzt gerade in Deutschland, und dann geben die auch mal nicht 100%, sondern mal so 60% natürlich, weil man muss ja auch irgendwie ein bisschen sicherer arbeiten, ne? Und hast du halt so WXW-Shows, die du siehst, und dann siehst du, okay, die kloppen sich halt immer kaputt und ziehen da durch und sowas. ist halt nochmal eine andere Hausnummer, ne?
Die kloppen sich halt immer kaputt.
Ja, also ich habe jetzt gerade so an die Jobs von Walter gedacht, im Vergleich zu den Jobs, die ich jetzt bei der Raw Tour gesehen habe.
Das stimmt. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was mein erster Event war. Ich glaube, das war tatsächlich damals die WCW Millennium Final Tour. Es muss also 2000, glaube ich, müsste das rum gewesen sein. Und wir haben ja schon festgestellt, dass sehr viele Leute damals bei den WCW-Events gewesen sind. Also meine lebhafteste Erinnerung daran ist zum einen, dass Bret Hart, das war kurz nach diesem ominösen Kick von Goldberg, dass Bret Hart nochmal in den Ring gekommen ist, sich zum einen dafür entschuldigt hat, dass er halt eben nicht antreten kann, und zum anderen dann auch nochmal auf Owen Hart Rückbezug genommen hat und auf seine Liebe eben zu Deutschland. Das fand ich eben sehr schön. Andererseits habe ich auch einen total betrunkenen Scott Hall erlebt, der gegen Fit Finlay kämpfen musste. Oder durfte, wie auch immer, oder Fit Finlay musste mit ihm kämpfen. Ich weiß es nicht genau, wer da in der Zwangssituation war. Aber wo du schon gesehen hast, dass 2000, dass der halt einfach total drüber gewesen ist und wirklich zum Ring getaumelt ist, das war dann eben so ein bisschen traurig. Und natürlich, Tom Gerhardt gegen Berlin im Auspuffmatch. Auch das ein ganz großer Sport.
Was ist ein Auspuffmatch?
Es ging, die Vorgeschichte war, dass Tom Gerhardt, du kennst ja seine Comedy-Rolle, oder? Also diese.
Ja, welche von dem?
Der Tommy halt.
Okay,
alles Tommy klar. Aus Köln-Kalk.
Okay.
Dass der ist ja irgendwie eingebunden worden für diese Tour, und da hat er sich ja dann an Berlins Auto rangeschlichen und hat dann eben dessen Auspuff angeschraubt. Ich weiß gar nicht mehr genau, das war auch kein Match an sich. Also es war jetzt, da hing nichts über dem Ring oder sonst irgendwas, sondern ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es ausgegangen ist. Aber auf jeden Fall ging es halt um diesen blöden Auspuff. Ganz einfach. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Wahrscheinlich hat das auch einen guten Grund. Wahrscheinlich habe ich es einfach verdrängt aus meinem Gedächtnis. Aber das war trotzdem aber ein schöner Event. Also ich weiß noch, dass wir damals sehr geflasht davon gewesen sind, einfach mal beim Wrestling-Event zu sein. Weil mir ging es genauso wie Chris. Also meine Eltern waren halt eben auch jetzt nicht so die größten Befürworter, geschweige denn, dass mein Vater gesagt hätte, also bei mir in der Familie hatte nur mein Vater einen Führerschein, dass der zu mir gesagt hätte, so, komm Olaf, wir fahren jetzt mal zum Wrestling. Sondern ich habe halt gesagt, fährst du mit zum Wrestling? Und er so, nee, ist doof. Komm, wir fahren zum Fußball. Und ich so, ich will nicht zum Fußball, ich will zum Wrestling. Tja.
Du musst ein Mann werden.
Das ist wie ein Fußball. Ja, so ungefähr, deswegen. Und das ist dann irgendwie immer im Sande verlaufen. Selbst wenn ich ihn da mal so weit hatte, dass man dann zum Wrestling gehen könnte, dann hat man es trotzdem irgendwie nicht geschafft, Tickets zu organisieren oder sonst irgendwas, weil das natürlich so auf dem Dorf auch gar nicht so einfach gewesen ist. Ja, was unterscheidet denn so gerade das, das Live-Erlebnis vom TV-Erlebnis für euch, Chris?
Ja, das hört sich jetzt ziemlich bedeutungslos an, wenn man das so sagt, aber es ist einfach dieses Mittendrin-Gefühl. Man hat halt Gleichgesinnte um sich schon mal, mit denen man eben diese Matches und diese Momente, wenn sie denn kommen, dann zusammen erlebt oder auch durchlebt einfach. Und man leidet zusammen, man jubelt zusammen, man peitscht den Publikumsliebling zusammen nach vorne, buht den Heel aus, man kommt sich vor, als wäre man Teil der Show und man wird sehr schnell da drin einfach gefangen, man macht automatisch mit. Also ich glaube, bei meiner ersten Show habe ich irgendwie anfangs so gar nichts gemacht und dann hinterher so bei den letzten Matches bin ich auch immer weiter aufgetaut. Man wird irgendwie so ein bisschen von dieser Stimmung erfasst, macht mit, sieht, was die anderen um einen rum machen und die meisten Leute sind halt auch einfach gut drauf. Man feiert das eben zusammen, dass man diesen Event da gerade mitmacht. Und zumindest bei WWE ist es so, dass es mehr so ein bisschen ja, Partystimmung ist. Man will die Stars zusammen sehen eben. Und beim Indie-Wrestling oder Euro-Wrestling dann ist es klar ein bisschen smarkiger, aber es ist trotzdem und ein bisschen derber vielleicht. Aber es ist auch auf gewisse Weise auch immer sehr herzlich einfach. Man trifft immer die gleichen Leute und so. Man hat so seine kleine Wrestling-Familie gerade dann um sich.
Ja, du hast gerade etwas markiger und so angesprochen.
Smarkiger.
Smarkiger, ja. Kai, du als alter Türsteher-Chanter, was sagst du denn dazu?
Ach ja, einfach Olaf richtig unangenehm mit Chants berühren, das ist mein Ding. Und dann freue ich aufs Karat. Ich hab Sachen vorbereitet, ich habe eine Liste, ne? Kennst du die Liste von Jericho mit seinen 1001 Griffen? Meine ist noch länger.
Zur Erklärung, Kai und Dominik, glaube ich, waren das beim letzten Mal, standen, also ich habe gesessen und die standen beide hinter mir nach, ich weiß gar nicht mehr, war das beim Karat?
Nee, das war Tag League? Genau.
Ich weiß gar nicht mehr, was ihr zu Bad Bones gerufen habt, aber irgendwas mit Türsteher.
Wir haben gerufen, du hast nur Türsteher-Tattoos.
Das war's.
Ach ja, das war witzig.
Kai, schreist du denn auch den Fernseher an, wenn du zu Hause dir einen WWE-Pay-Per-View oder WXW Now oder sonst irgendwas anschaust?
Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ich finde, das hat auch gerade Chris sehr schön beschrieben, weil wenn du in der Halle bist, dieses mittendrin sein, das ist halt immer eine ganz andere Sache, weil du bist auch nicht abgelenkt, sage ich jetzt mal. Du bist wirklich nur auf dieses Match fokussiert. Du nimmst auch die Zeit gar nicht so wahr. Wir alle kennen das ja, wenn du jetzt irgendwie Raw guckst oder sowas aussiehst, du siehst halt ein Match, wo du wirklich komplett drin bist. Aber ganz häufig sagst du so, ach, hier gucke ich mal kurz aufs Handy, gucke ich nochmal kurz irgendwie bei Facebook rein oder sowas. Oh, was wurde denn da gerade bei WhatsApp geschrieben? Und das hast du in der Halle eben nicht. Du bist wirklich voll und ganz fokussiert auf das Geschehen, was gerade vor dir ist. Also wie so ein Live-Public-Viewing, sage ich jetzt mal, wo du auch noch die Stimmung mitnehmen kannst. Und du kannst alleine, oder es ist relativ schwer, durch den Fernseher allein diese Stimmung zu übertragen auf den Zuschauer. Also man hat das bestimmt mal natürlich, wenn du jetzt sagst, irgendwie Shawn Michaels gegen Undertaker, da gibt es halt welches, da bist du drin, oder AJ Styles gegen Cena oder keine Ahnung was. Aber ich sag mal, selbst mittelmäßige Matches sind in der Halle immer noch viel emotionaler als vielleicht ein relativ solides Match am Fernsehen, finde ich.
Ja, ich finde halt eben, das Live-Wrestling hat immer was von einem. Also, das ist für mich dann wirklich das Ereignis, weil man freut sich ja eigentlich auch schon die gesamte Woche drauf. Also, gerade wenn das halt wirklich irgendwas Großes ist, also jetzt, egal ob es jetzt das Karat ist oder ob es jetzt auch eine Hausshow ist, man bereitet sich ja darauf vor. Das ist ja eigentlich auch der gesamte Tag, steht ja dann auch so im Zeichen dieses Events und sagst dann ja, du stehst ja eigentlich morgens auf und weißt, okay, vielleicht arbeite ich nur bis 4 oder so oder nur bis 5 und dann fahre ich zur Halle und dann gehe ich da hin und dann treffe ich mich dann eben mit Freunden und das ist eben tatsächlich ein Ereignis. Und das ist halt eben genau das, ne? Es ist dann eben ein Ereignis und das Erlebnis vom Fernseher ist natürlich dann viel, ja, wie soll ich sagen, indirekter natürlich auch, ne? Also du sitzt halt davor, du konsumierst nur und du bist dann eben keiner, der eben wirklich ein aktiver Teil der Show sein kann. Selbst wenn man, finde ich, bei einer Wrestling-Show ist und nicht ruft oder sonst irgendwas. Also zum Beispiel ich klatsche nur. Also ich habe, glaube ich, in meiner Wrestling-Zeit.
Das für
Tor. Das war ein schöner Move. Ja, ich, ne, so, Hurra, hurra. Nein, aber das Ding ist doch, es kommt immer auf an, was man halt eben für ein Typ-Fan ist. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf.
Choppe er ihn weiter.
Ja, genau. So choppe er ihn härter. aber also wenn bei mir braucht es halt einiges, damit ich halt auch wirklich da so in die Bubble komplett so eintauche und bis ich dann so weit aufgetaut bin, dass ich auch mal rufe. Bei mir ist halt so das Klatschen die natürlichste Aktion. Aber worauf ich halt hinaus will, ist, das finde ich, das TV-Erlebnis ist halt was Passives. Das nimmst du halt eben wahr. Und wie Kai auch gerade gesagt hat, du wirst schneller abgelenkt. Ne? Egal, ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn die Katze vorbeiläuft, oh Katze, ne? Oder, ne? Oder wenn es halt die Tür klingelt oder sonst irgendwas. Während beim Wrestling laufen a wenig Katzen im Saal natürlich herum. Und selbst wenn du mit jemand anderem sprichst in dem Moment, ist es ja dann trotzdem so, dass es geht dann eigentlich nur ums Wrestling. Und das finde ich auch das Interessante an der Sache, oder?
Auf jeden Fall, aber warte mal ab, wo jetzt keine Beachballs mehr zu WrestleMania mit reingenommen werden dürfen. Vielleicht werfen die Leute dann Katzen.
Kann sein.
Haben sie in Spanien im Stadion schon gemacht. Ja? Ja, da wurden halt einfach mal Katzen geworfen. Warum auch nicht? Und ja, ganz ehrlich, also du gehst an die Tür, wenn du dir Wrestling anguckst und gerade in einem Match bist, wenn halt irgend so ein Penner klingelt.
Ja, weil es meistens was mit meiner Arbeit zu tun hat. Und dann drücke ich halt auf Pause oder sonst irgendwas. Aber du weißt, was ich meine. Aber
ja, natürlich, ja,
geht man dann irgendwie so. Aber das. Und deswegen, also beim Live-Wrestling, da kommst du halt dann da eben nicht so dran vorbei. Und dadurch ist es natürlich ein bisschen, es ist einfach intensiver. Und lass uns gerade mal so ein bisschen darüber sprechen. Wir haben so ein bisschen unsere eigenen Emotionen angesprochen, die dann da so mitspielen. Ne? Ich habe gerade so ein bisschen diese Wrestling-Bubble da erklärt. Chris, ist das bei dir auch so, dass du irgendwann diesen Punkt hast, wo du auch wirklich dann so das Gefühl hast, dass du ein Teil dieser Masse bist?
Auf jeden Fall. Also bei WWE-House-Shows eher weniger mittlerweile. Weil das ist eher so ein Nice-to-Have-Thing mittlerweile. Man denkt sich, ja, so oft kommen sie nicht, guckt man sich die großen Stars mal an, hat einen netten Abend. Bei Euro-Shows oder ja, unseren Indie-Shows, die für uns zugänglich sind, ist es dann eher so. Da bestimmt man die Show auch so ein bisschen. Also ich kann mich an GSW-Shows erinnern von früher. Die konnte man halt auch kaputt machen, wenn man arschig war. Weil man ist eben diese Crowd. Und das sind jetzt nicht irgendwie 20.000, 30.000. Das sind dann halt mal so 200, 300 oder mehr. Und wenn da halt die Leute, die eben chanten, Arschlöcher sind, dann kann man das auch so ein bisschen kaputt machen. Und man merkt halt, ob man positiv oder negativ was macht, dass man halt wirklich in dieser Masse drin ist, und das so mitbestimmt diesen Verlauf der Show. Oder man hat zumindest das Gefühl, dass man da ein Teil dieser Show ist.
Wobei ich halt sagen muss, ich habe das auch schon mal bei einer WWE-Hausshow erlebt. Jetzt kann ich mal ganz kurz mein wirklich miesestes WWE-Hausshow-Erlebnis hier mal mit euch teilen. Das war irgendwann, ich glaube, 2004 rum, also als John Cena noch US-Champion war und gegen René Dupré gefädet hat. Also richtig, richtig furchtbar. Auch als Eddie Guerrero gegen JBL gefädet hat. Und da habe ich mir damals mit einem Kumpel und seiner kleinen Schwester gedacht, so komm, wir gönnen uns jetzt mal was, sonst nehmen wir halt immer Oberrang, sonst irgendwas. Komm, wir nehmen jetzt mal hier Innenraum und dass wir näher dran sind. So. Alles gut, Ticket hat irgendwie 105 Euro gekostet oder sonst irgendwas. Also horrende Summe. So, saßen wir dann da und ja, erstmal war die Show an sich war halt totale Kacke. Also die Show an sich war halt zum einen mega kurz. Ich meine, das war damals der Smackdown-Kader, der damals richtig scheiße war. Und dann eben hatten wir halt einen Heel-Fan-Block, der halt immer die Bösewichte angefeuert hat. Ne? Also ich sag mal so, der beste Kampf des Abends war übrigens John Cena gegen René Dupré. Das ist das Einzige, was ich mich noch erinnern kann. Es gab unter anderem auch ein Cruiserweight-Match, in dem damals noch der Chavo Guerrero Senior übrigens der Cruiserweight-Champion war. So gut war dieser Event. Naja, auf jeden Fall, es gab ja dann der Main-Event war dann Eddie Guerrero gegen JBL. Und dieser Heel-Fan-Block hat es geschafft, dass er irgendwie Eddie Guerrero total abgenervt hat. Und Eddie Guerrero hat dann angefangen, plötzlich als Heel zu wresteln. Und hatte einfach keinen Bock mehr gehabt. Bei JBL hat das dazu geführt, dass er seine Heel-Persönlichkeit noch weiter steigern wollte und den Stechschritt im Ring gemacht hat und natürlich auch den Hitlergruß.
Bei der Show warst du.
Bei der Show war ich.
Bei dieser legendären House-Show.
Ja. Das war wunderschön. Das führt natürlich dann dazu, dass alle Leute total verwirrt waren, weil einfach der komplette Main-Event auseinandergefallen ist. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer gewonnen hat. Fakt war nur, Eddie Guerrero war so abgenervt, dass er dann irgendwann einfach aus der Halle gegangen ist. Es gab kein Danke, dass ihr da wart oder sonst irgendwas, sondern irgendwann ging Licht an, es war vorbei. Und da denkst du dir so, Geld gut angelegt, ne? Ja. 104 auf 5 Euro.
Aber wenn du jetzt schon von dieser Scheißshow redest, ja, dann muss ich jetzt meine SmackDown-House-Show auch noch erwähnen. In der Westfalenhalle damals. Meine Güte, war die scheiße. Die Show war an einem Sonntag, wenn mich nicht alles täuscht. Und naja, sagen wir mal so, 2008, 2009 war jetzt nicht die geilste Zeit für die WWE. Und sie dachten sich so, holen wir doch mal die ganzen interessanten Leute schon mal wieder in die Staaten, damit sie bei Raw auftreten können. Und wir hatten dann halt Matches wie Jeff Hardy gegen Wladimir Kozlov und Chavo Guerrero gegen den Great Khali und sowas.
Geil.
Und die ganze Veranstaltung war wirklich grauenhaft. Und erst habe ich halt da gesessen und auch du hattest halt die alles abgefeiert haben, klar. Dann hattest du welche, wo du schon gemerkt hast, so, boah, Alter, das ist schlecht. Und ich war halt erst irgendwie vollkommen verstört, weil ich dachte, es muss doch mal besser werden. Und dann irgendwann habe ich halt auch einfach Scheiße reingerufen, weil ich keinen Bock mehr auf diese Show hatte, ne? Dann den Great Khali ein bisschen beschimpft, dass er nicht wrestlen kann und sowas. Und oder R-Truth kommt dann noch raus mit seinem scheiß Song, der dann, weil sie Zeit strecken wollten, irgendwie 8 Minuten ging oder so.
Ja.
Ja? Und das fand ich dann sehr lustig, dass Teile der Westfalenhalle auf meine Shut the Fuck Up Chance und sowas eingestiegen sind. Und dann habe ich natürlich den Rest des Events auch immer irgendeinen Kack reingerufen, weil das die einzige Unterhaltung war, die ich hatte. Das war halt so schlecht. Es war so schlecht. Und eine GSW-Show muss ich noch erwähnen. Die war halt auch. Also, ich will nicht sagen, dass sie schlecht war. Sie war okay, aber da waren so ein paar Sachen drin. Boah. Das war, glaube ich, in Herne irgendeine Show oder so. Und kennst du noch Corvus, Olaf?
Ja, ja.
Der war jetzt auch nicht gerade gut, ne?
Nee.
Irgendwie kam mir das immer so vor. Sie nehmen ihn halt, weil er ist Amerikaner und sie können dann sagen, sie haben einen Ami als Regular da.
Genau, ja,
und,
natürlich.
Und der war halt irgendwie, war der dann in diese Fehde von TJ verstrickt und er kam dann halt auch raus und hatte diese weiße Maske auf dem Gesicht, ja. Aber du hast halt erkannt, dass er es war, ne? Weil er war halt ein Zwerg, hatte halt bisschen dunklere Hautfarbe, die gleichen Haare, ne? Du wusstest halt, es ist Corvus. Und dann macht er irgendwas und nimmt sich so theatralisch die Maske ab und es reagiert halt niemand, weil jeder verkackt nochmal wusste, das ist Corvus. Das ist so alles ruhig in der Halle und dann habe ich einfach nur so reingerufen, oh mein Gott, es ist Corvus. Damit hätte ich ja nie gerechnet. Und es fangen halt etliche Leute an zu lachen. Da hast du halt eigentlich voll Scheiße von mir, weil ich diesen Moment versaut habe, den die GSW da offenbar bringen wollte. Aber das war halt auch so kacke.
Ja, also das kann halt eben auch mal, ne, passieren. Gerade so bei den kleineren Indie-Wrestling-Shows, gerade früher. Also bei den Euro-Wrestling-Shows früher, die waren halt auch wirklich teilweise richtig schlecht. Also das muss man eben auch mal sagen. Ich kann mich noch daran erinnern, ich war mal bei einer WXW-Show, da war am Samstag sollte es eigentlich irgendwie WXW versus Noah geben. Das war super geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein Top-Event mit, da war Kenta Kobashi dabei, da war ein Jay Briscoe dabei. Super geil. Am Abend vorher gab es dann eben noch eine kleinere Show und ich habe halt mit dem Kumpel gedacht, so komm, wenn wir eh schon da sind und dann machen wir ein Wrestling-Wochenende und nehmen beide Abende mit. Und das war ein Riesenfehler. Also, da war dann zwischendurch, war da wirklich auch so ein Kampf dabei, wo du gesagt hast, Alter, was passiert denn jetzt hier? So, da gab es dann auch noch so Leute wie eine Mark Slater, die kennt, glaube ich, keiner mehr hier, aber die halt überhaupt nichts konnten einfach und die inzwischen auch zum Glück großteils aus dem Wrestling verschwunden sind. Und immerhin gab es dann einen akzeptablen Main-Event mit Chris Hero damals noch, also Cassius Ohno, um wieder so ein bisschen weg von der ganz nerdigen Schiene zu gehen. Aber wir haben gerade so ein bisschen angesprochen, also House-Shows oder Nicht-House-Shows. Kai, du warst jetzt ja auch schon bei House-Shows dabei, glaube ich. Ich glaube, du warst bei einer dabei, oder?
Genau.
Ja. Was hat dich dazu bewogen, ein Ticket für eine House-Show zu kaufen? War es nur dieser Star-Faktor oder hast du gesagt, ich gehe jetzt dahin und will eine geile Wrestling-Show sehen?
Das Problem ist einfach, dass ich da schon relativ lange hingehen wollte. Aber viele meiner Freunde sind einfach nicht so reich wie ich. Nein. Einfach mal einen droppen. Nein, das Problem ist einfach wirklich, dass viele so gesagt haben, sind wir mal ehrlich, das ist schon arschteuer, ne? So ein Ticket für WWE. Also das ist schon so Preis-Leistung schwierig. Ist eigentlich wirklich so, dass du sagst, ich will die mal live sehen. Und dann hat er, weil ich da auch immer so war, so, boah, jetzt wirklich 150 Euro für so eine richtig geile Karte, weiß ich nicht. Also, ich gebe zwar häufig Geld für Scheiße aus und denke auch wenig nach dabei, aber manchmal, dann war ich dabei so, boah, ob sich das jetzt lohnt, weiß ich nicht. Und dann hatte meine Freundin die einfach gekauft und mir die zum Geburtstag geschenkt. Und dann war so, okay, gehe ich halt hin, ne? Das ist ein super Geschenk. Und ich war dann auch natürlich direkt begeistert, also, weil es war auch eine spaßige Show, die war auch super gut. Also, ich habe halt eine Asuka live gesehen, ne? Dann habe ich noch gesehen, irgendwie Matt Hardy, also Woken Matt, was auch immer, gegen The Miz um den IC-Titel. Das war auch ein super spaßiges Match. Dann Braun Strowman, das macht halt Bock. Und dann irgendwie hast du noch dann New Day dabei gehabt und Shield, die durch die Crowd reingekommen sind und sowas. Das war schon ganz geil, weil das war vor der Survivor Series. Und die Sache ist aber, was ich auch sagen musste, ich glaube, so gerade von den Sachen, die ich von euch gehört habe, sind halt erstmal House-Shows, sind Licht und Schatten, also so, du kannst halt, musst Glück haben, aber auch gerade die Crowds, weil halt auch die Sachen, die Chris gerade gesagt hat, so, er war ja jetzt ja anscheinend auch manchmal so das Arschloch, sag ich mal.
Weil die Show mir keine andere Wahl gelassen hat, ja, normalerweise bin ich sehr nett bei Shows.
Aber es gibt ja wirklich immer Leute, die können einem auch eine Show kaputt machen, ne? Und
auf jeden
die
Fall.
Hatten wir jetzt da zum Beispiel nicht bei. Und deswegen habe ich auch gesagt, okay, zu SmackDown gehe ich jetzt halt auch. Das ist auch im Mai. So, da freue ich mich auch super drauf, weil ich hoffe, irgendwie einen AJ und Nakamura zu sehen. Aber um jetzt nochmal diesen, weil ich fand das gerade ganz interessant, was Chris gesagt hat, nochmal diesen Bogen zu schlagen zu Leuten, die einem auch sowas kaputt machen können. Daran kannst du dich sicherlich auch noch erinnern, wo wir dann in Köln waren bei Progress und Shortcut. Dieser Typ, der rechts von uns stand und einfach nur gechattet hat, um auf sich selber aufmerksam zu machen. So dieses, ich feiere mich so halt selber ab. Und klar, bei einer WWE-Show hast du es, ich sag mal, insofern weniger, weil es in der Maske ein bisschen mehr untergeht.
Also in der Masse.
Ich habe jetzt zweimal Maske gesagt, richtig dumm. Ich bin noch bei Corvus. Der lässt mich nicht los. Weil das eben bei so einer Menge von tausenden Leuten geht es halt eher unter. Aber dann bei dieser Progress-Show, wo, wie viel waren da, 500 oder sowas? Keine Ahnung, ich kann das schlecht einschätzen.
Irgendwie so, ja.
Der dann einfach immer irgendeine Scheiße gestanden hat und ich weiß, wir waren, stimmt, Chris war sogar auch dabei, fällt mir gerade ein.
Ja, natürlich war ich auch dabei, ja. Du Penner.
Wir waren alle so, ey, halt doch mal dein Maul bitte. So, weil das hat nichts zur Stimmung beigetragen, das war nicht nach dem Motto, oh, mir gefällt das gerade nicht, ich möchte irgendwie meinen Unmut breit machen, sondern es war wirklich nur, guck mal, was für ein cooler Typ ich bin.
Ja, also, das hast du aber auch bei House-Shows manchmal ganz gerne. Also,
ja, ich hatte Glück, dass ich nicht so einen hatte, bei Raw war.
In Nürnberg, ne? Vor, keine Ahnung, 2-3 Jahren oder so bei einer Hausshow, da hatten wir irgendwie 2 Reihen vor uns oder so Leute sitzen, ne, den hast du halt schon angesehen, dass die nicht ganz sauber ticken, ne? Es gibt ja so Menschen, denen sieht man halt an, dass sie ein bisschen doof sind. Und die saßen halt alle da in Ringrichter-Shirts und hatten irgendein riesiges Plakat. Von mir aus können sie das mal hochheben, dass ich mal kurz nichts sehe, ist mir ja wurscht, ja? Sollen sie ihren Spaß haben. Aber diese Heckenpenner fingen dann an, bei jedem Pinfall, ja? Dieses Plakat.
1, 2, 3 drauf, oder was?
Dieses Plakat hoch. Ja, was weiß ich, was da stand, ja? vielleicht auch Grüße an Oma Hilde. Weiß ich nicht.
The guy behind me can't see.
Aber jedes Mal beim Pinfall halten die das Ding hoch und du siehst nicht, ob einer auskickt, ob irgendwas sonst passiert oder so, ne? Und dann habe ich irgendwann mal runtergerufen, ob sie es mal sein lassen könnten. Keine Reaktion. Dann nächstes Match machen sie es wieder. Habe ich gesagt, jetzt nehmt doch mal euer Schild runter. Laut genug. Nö, keine Reaktion. Beim nächsten Match hab ich dann gesagt, dass ich ihr Schild runternehmen sollen, weil ich es ihm sonst ins Maul stopfe. Und auf einmal, ja, das kann man auch freundlich sagen. Ey, boah.
Merkst du was?
Ja, da war ich ja echt kurz davor, einen Mord zu begehen. Und Kollege Fistrich sitzt neben mir. Ho, 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 der Dörre kann aber ganz schön abgehen. Da hätte ich dem am liebsten auch noch das Schild reingeschoben.
Wie findet ihr es denn generell, wenn Fans Schilder mitbringen? Also ich meine, das haben wir jetzt ja teilweise auch bei den kleineren Shows, dass dann zumindest so Zettel mitgebracht werden. Früher war das ja gang und gäbe, inzwischen ist es ja weniger geworden. Kai, vermisst du sowas? Brauchst du sowas? Findest du das gut?
Also ich sag mal so, wenn du jetzt nochmal irgendwie Raw-Episoden guckst von vor 10 Jahren oder sowas oder auch von vor 8 Jahren, 7 Jahren oder jetzt generell Attitude Era, da war ja die Crowd war voll mit Schildern. Also du hast, jeder Zweite hat ein Schild dabei gehabt, hochgehalten mit irgendwas drauf. Und ich sag mal, als Zuschauer finde ich das ganz geil. Also, weil das hebt nochmal.
Als TV-Zuschauer.
Genau, als TV-Zuschauer. Weil das ist nochmal diese Menschenmenge, da ist dann nochmal so ein bisschen viele Akzente drin. So, es ist einfach nur so, ja, okay, da stehen ganz viele Leute und klatschen, cool. Aber so, dann hast du da mal irgendwas und manchmal sind die Sachen ja auch relativ witzig auch, ne? Aber ich muss sagen, wenn ich sowas in der Halle hätte und dann würden Leute vor mir stehen, das würde ich dann nicht so geil finden. Weil stell dir mal vor, du bezahlst irgendwie 300 Euro für so eine Raw-Karte oder so eine Pay-Per-View-Karte. Dann siehst du aber nichts, weil irgendjemand sein Schild mitgebracht hat.
Ja, aber und, ganz ehrlich.
Das ist dann halt nervig, ne? Also, ich sag mal, so fürs vorm Fernseher das sehen, das ist schon irgendwie ganz cool und ich mag's auch. Aber in der Halle ist es, glaube ich, das Schlimmste auf der Welt, wenn so einer vor dir steht.
Ja, es muss aber nicht nervig sein. Ich meine, also ich bräuchte es jetzt nicht. Ich müsste kein Plakat dabei haben, weil ich nicht irgendwas auf mich aufmerksam machen muss, weil mir auch nicht Sprüche einfallen, die witzig genug sind, um sie auf ein Plakat zu schreiben. Aber wenn da einer sich irgendwas Cooles ausgedacht hat, soll er von mir aus sein Plakat halten, auch wenn er vor mir steht, ja. Aber das muss er ja nicht andauernd machen und nicht immer, wenn gerade die heiße Phase des Matches ist, ja. Es gibt ja diese Momente, wo die Kamera daherfährt und so, dann soll er sein Plakat halten, sehe ich halt kurz nichts. Scheiß drauf.
Ja, das klar, gehört
zum Live-Erlebnis. Es kommt halt einfach drauf an, ob der Typ mit den Plakaten ein Arsch ist, ja. Dem alle anderen scheißegal sind. Und wenn das so einer ist, also ganz ehrlich, wenn ich dann neben dem oder hinter dem direkt stehen würde, dann würde ich dem das halt zerreißen, dann hat er Pech gehabt. Genauso wie Leute, die immer nur irgendwie besoffen dazwischen grölen. Dann kriegen sie halt mal gesagt, dass sie mal bitte die Fresse halten sollen. Ich höre mich jetzt an wie ein Arsch, weil ich das so sage, aber wenn man auf vielen Shows war, man lernt ja einige Leute kennen. Die meisten sind super korrekt, ja? Und wenn du denen normal sagst, ey, Alter, kannst du das vielleicht mal kurz runternehmen? Ich sehe nichts. Ist alles überhaupt kein Problem, ja? Aber dann hast du immer so zwei Ratten hast du eigentlich immer da drunter in der Crowd. Und wenn du die bei dir stehen hast, dann hast du Spaß.
Ja, ich glaube, es ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, auch dass wenn man halt eben bei einem Wrestling-Event ist, darf man halt irgendwie nicht vergessen, dass man immer noch Teil einer großen Gruppe halt eben ist und dass man da auch so ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen sollte. Ne? Das ist genauso, keine Ahnung, wenn ich jetzt als kleiner Mensch irgendwie da stehe und sich auf einmal so jemand wie ein Christ vor mich stellt, so aus Prinzip, dass man dann vielleicht auch einfach da so ein bisschen auf sich Acht gibt, so in dem Sinne, weißt du, dass man einfach guckt, dass jeder einfach seinen Spaß hat und dass man da nicht sein eigenes Geltungsbedürfnis, was ja irgendwie jeder nun mal irgendwie so in sich trägt, aber was man halt eben nicht so, ja, über alles stellen sollte, glaube ich, so mal zusammenzufassen.
Ja, vor allem, wir sind doch alle Kack-Nerds, ja, wir gehen da hin und wollen Spaß haben, wir wollen sowas Albernes und gleichzeitig Cooles wie Wrestling abfeiern, ja, dann muss man doch auch den anderen Leuten ihren Spaß gönnen und versuchen zusammen halt eben irgendwie Fun zu haben. Und nicht so einen auf Egoisten machen und da alles zustellen oder sich irgendwie selbst in den Vordergrund rücken wollen. Das ist doch Blödsinn.
Oh, warte, da bin ich jetzt mal auf eure Meinung gespannt. Und zwar, jetzt möchte ich mal wissen, wie ihr mein Verhalten bewertet. Passt auf.
Und schlecht. Zwar,
weil ich war bei der Raw-Show, bei der ich war, ne? Innenraum, das ist ja, also ich finde das manchmal irgendwie so blöd gemacht, weil das sind ja ganz viele Stühle in einer Reihe, aber alle auf der gleichen Höhe, ne? Und dann standen wir irgendwie so in Reihe 9 oder sowas. Und vor uns waren dann noch Stühle frei. Und dann kam dann aber genau, natürlich, so bevor die Show beginnt, kam dann eine Familie. Also Vater, Mutter und zwei Kinder. Kinder irgendwie so, Tochter und Sohn. Beide so 8 Jahre alt oder sowas, ne? Heißt, wenn die da normal stehen, sehen die nichts. Weil sind halt zu klein, ne? So ein bisschen größer als Olaf, aber zu klein. Klassiker.
Nein. Danke.
Gerne. Und dann Was ich aber auch verstehen kann, weil das ist halt blöd. Und gerade wenn du wirklich sagst, guck mal, du bist halt, sind vier Leute, ne? Die haben da sicherlich locker mal 500 Euro hingeblättert.
Ja.
Dann haben sich die Kinder dann auf die Stühle gestellt. Weil damit die was sehen können, ne? Problem ist, dann hat Kai aber nichts mehr gesehen. Also so, weil dafür waren die ja wirklich zu groß. Dann hat er irgendwie noch der Sohn immer seinen Gürtel hochgehalten und sowas, wo ich mir erst so dachte, so ja, ist halt in Ordnung sowas. So, wenn irgendwas Besonderes ist, dann steh halt auf, ne? Aber dann war es halt so, dass sie wirklich dauerhaft nur stand und ich nichts gesehen habe. Dann habe ich auch so zu den Eltern gesagt, ey Leute, ist gerade nicht so geil. So, ihr habt zwar auch 500 Euro bezahlt, ich habe aber auch scheiß viel Geld dafür bezahlt und hätte jetzt schon Bock, was zu sehen, auch wenn das eure Kinder sind. Und dann war das ja, glaube ich, wirklich so, dass die irgendwann, also weil die den Eltern, die haben das auch gemerkt, denen war so, ja scheiße, so die Leute hinter uns sehen nichts, ist blöd, unsere Kinder sehen aber auch nichts. Und dann sind die wirklich in den Oberrang gegangen, obwohl die sich halt Innenraumtickets gekauft haben.
Ja, aber das war doch okay. Ich meine, du hast denen das normal gesagt und sie haben da auch ihr Verständnis gezeigt, ja. Ich meine, das ist dann klar für Eltern hart, aber dann mussten sie halt irgendwie in den sauren Apfel beißen. Ist halt blöd. Mit kleinen Kindern musst du halt schon mal Kompromisse machen. Aber wo du das gerade ansprichst, ich finde das immer unglaublich interessant, wenn ich auf einer Wrestling-Show bin und sitze irgendwie so in der Nähe von so ein paar Kindern, wie die auf das Geschehen reagieren. Das ist manchmal so unfassbar lustig, wie die Kurzen das verarbeiten. Und wie die von diesem Geschehen eingenommen werden oder ihre eigenen Storys dazu erfinden, das ist sehr, sehr cool. Das war auch mal bei einer WWE-Show, da war Big Show gegen Triple H und Big Show hat Triple H halt eine verpasst und er hatte halt den Oldschool-Move gemacht, Kopf nach hinten werfen, in die Luft spucken, ja. Und diese beiden Kurzen, boah, der hat dem Zahn ausgeschlagen. Die sind halt bald ausgerastet, ne? Und alles um sie rum saß halt da und lachte sich kaputt. Ich finde das immer super cool, irgendwie.
Ja, natürlich. Ich meine, Kinder nehmen das nochmal ganz anders auf. Also die gehen da ja auch einfach ganz unschuldig an die Veranstaltung ran. Ich glaube, das ist auch genau das, was uns ja dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen abgeht. Ne? Das nennt sich ja so den Suspense of Disbelief, den es ja da so schön gibt. Ne? Also man akzeptiert ja beim Wrestling einiges, ne? Was dann eben, ja, was halt eben dann abgesprochen und gestellt ist, um sich davon unterhalten zu lassen. Aber gerade bei Hausshows, finde ich, fällt mir das dann auch hin und wieder mal ein bisschen schwer. Also ich erinnere mich dann auch, wo man dann, das, was Kai auch schon angesprochen hat, wo man dann auch mal gesehen hat, dass die Aktionen wirklich dann mal eben, keine Ahnung, einen halben Meter vorbeigehen oder sonst irgendwas. Sowas stört dann natürlich. Aber glaubt ihr, dass es, also fällt es euch schwerer, beim Live-Wrestling so auszublenden, dass das Fake ist, als beim TV-Erlebnis, Kai?
Nee, gar nicht. Also ich finde, beim Live-Wrestling ist es an sich, also jetzt mal abgesehen von diesen WWE-House-Shows, wo sie wirklich sagen, wir fahren jetzt einfach ein seichteres Programm, ne? Aber an sich ist es, finde ich, sogar beim Live-Wrestling schwerer, Sachen zu sehen, so nach dem Motto, oh, das ist fake. Weil ich sage jetzt mal so ganz bekannt, wenn die Kamera einfach bei einem Five-Knuckle-Shuffle blöd liegt, siehst du, okay, der haut daneben. Beim Live-Wrestling ist es so, du hast nicht mal diesen Kamerawinkel, der jetzt so nah drauf fällt. Du bist ja einfach noch ein bisschen weiter weg, wodurch auch viele Sachen untergehen. Dadurch finde ich sogar beim Live-Wrestling, wenn du noch die Geräusche dabei hörst, die dann nochmal ganz anders sind als jetzt natürlich vorm Fernseher, wirkt das für mich in der Halle teilweise sogar in Anführungsstrichen realer als vorm Fernseher.
Ja, du sagst auch gerade was ganz wichtig ist, auch die Geräuschkulisse ist ja da natürlich wichtig, ne? Also als ich zum ersten Mal, also bei den Hausshows zum Beispiel, da ist der Ring ja relativ weit weg, auch begründet einfach durch die Größe der Halle. Wenn du zum ersten Mal zu einer kleineren Show gehst und wirklich dann nah am Ring stehst, fühlt sich das ja auch echt ganz anders an und das knallt ja dann auch extrem teilweise. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich erstmal bei WXW war, habe ich mich mega erschrocken und ich wollte gar nicht zu dicht an den Ring gehen, weil ich Angst davor hatte, dass ich einen Wrestler abkriege, was ich dann übrigens trotzdem abbekommen habe, wollte ich mal so erwähnt haben. Und B, weil ich auch dieses Knallen so beeindruckend fand. Also Chris, wie ist das bei dir? Also sowohl was die Akustik angeht, als auch was so diese, ja, dieses echt, als echt Wahrnehmen angeht.
Ich sehe es eigentlich so wie Kai, also bei einer WWE-Hausshow, da lasse ich mich berieseln. Da, wenn man halt viele Jahre Wrestling guckt und auch schon mal auf mehreren Shows war und so, dann fällt einem halt auch schon mal auf, ah ja gut, da nehmen sie nochmal einen Fuß vom Gas und so, aber ich versuche das eigentlich immer auszublenden. Und bei Euro-Shows, wo sie halt wirklich ihr richtiges Programm fahren, eben ihre großen Events, da bin ich meistens halt wirklich drin. Da muss ein Match schon wirklich irgendwie einen richtigen Knacks drin haben oder wirklich schlecht sein, dass ich dann rausgezogen werde und anfange irgendwie rum zu analysieren in meinem Kopf und mir denke, das ist gebotscht und das ist blöd und das muss doch nicht sein oder wie grün ist der denn bitte oder sowas dann. Also bei einer WXW-Show oder so ist es eigentlich so gut wie noch nie vorgekommen, dass ich da mal irgendwie so diesen Suspense of Disbelief verloren habe.
Ja, ist ganz, ganz selten. Also ich kann mich auch da an ganz wenige Momente erinnern. Aber das
Spiel, darf ich einmal kurz noch eine Frage einwerfen?
Ja, wirf ein.
Okay, und zwar jetzt nämlich gerade in Bezug auf WWE-Shows, weil das sind ja auch teilweise Sachen, die man im Fernsehen schon relativ häufig gesehen hat. Also so, ja, okay, so, das nimmt man so als gegeben hin. Wenn du dann die Sache aber live miterlebst, denkst du dir so, okay, das ist jetzt live nochmal viel krasser als im Fernsehen. Und zwar, worauf ich da anspiele. Zum einen war das der Entrance von einem Finn Balor live. Wenn du so wirklich dieses Aufblitzen der Lichter siehst und wenn dann alle so ihre Arme in die Luft strecken, das ist in der Halle nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und was eine der geilsten Sachen war, was ich nie gedacht hätte, in der Halle der Entrance von einem Bray Wyatt. Mhm. Also, wie hält dann die Halle erstmal? Das ist durch die ganzen Taschenlampen auf dem Handy, das merkt man irgendwie sonst gar nicht. Aber auch, was das für ein Gefühl ist, Teil dieser Masse zu sein, die da diese Lichter machen. Also das ist, weil wenn du es vom Fernsehen siehst, so, ja, okay, sieht schon ganz cool aus, aber wirklich mittendrin zu sein, ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch hattet, wenn ihr habt jetzt nochmal andere Entrances mitgenommen als ich oder andere Erlebnisse.
Doch, auf jeden Fall auch gerade bei WrestleMania dann die Entrances. Da hatte ich teilweise so hart Gänsehaut einfach nur. Im letzten Jahr bei WrestleMania, die Show fing ja an mit AJ Styles gegen Shane. Und als AJ Styles rauskam, das war erstmal geil, AJ live sehen, großes Match und so. Und auf einmal fing halt etliche in diesem Stadion an, diesen Song mitzusingen. Das war schon cool.
Ja.
Und dann hinterher auch eben Triple H und Randy Orton, Bray Wyatt und sowas. Das war schon extrem cool. Ob man da jetzt mitmacht oder einfach nur diese Reaktionen um sich herum staunend wahrnimmt, das ist ein unglaubliches Erlebnis.
Ja, ich meine, gerade beim Wrestling macht ja auch die Musik oder generell, ich habe ja auch gerade schon die Akustik, macht ja auch echt viel aus. Ne? Also egal, ob es jetzt Chants sind, aber eben auch, du hast gerade gesagt, ne, wenn die Fans mitsingen, ich habe da sofort Sami Zayn gegen Shinsuke Nakamura im Kopf. Mhm. Also das Ding, weil als dann wirklich die Fans angefangen haben, also beide Teams ja angefangen mitzusingen, das gab's ja davor auch nicht. Ne? Das war halt auch so ein einmaliges Ding. Teilweise sind es auch einfach, manchmal habe ich das Gefühl, das ist so ein Trigger, der in einem ausgelöst wird. Ne? Du hörst ein bestimmtes Lied und auf einmal hast du Gänsehaut, so bam, sofort.
Ja. Das war so cool auch bei NXT TakeOver, wo du das gerade sagst, wo beide Themes mitgesungen wurden. Das hatte ich ja auch. Da habe ich jetzt gerade noch nicht dran gedacht. Nakamura gegen Bobby Roode.
Ja.
Weil genau das Gleiche und das war so cool. Das war halt, letzte Match des Abends. Und zumindest in Orlando war es so, ich weiß nicht, ob das immer bei den Ami-Shows so ist, die Leute wandern gerne schon mal rum, gehen mal kurz auf andere Plätze und gehen dann wieder.
Ja.
Und bei uns war es dann so, als dann dieses Match kam, auf einmal kam so eine ganze Gruppe Puerto Ricaner bei uns. weil sie noch näher an den Ring wollten. Und haben dann auch mit angefangen, die Themes mitzusingen und haben versucht, mit uns zu schunkeln und sowas. So quasi. Das war einfach krass, wie die Leute halt das wirklich zelebrieren dann.
Ich meine, da ist ja auch natürlich, WrestleMania ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Das ist ja auch, das kannst du auch bestätigen, Chris. Also bei mir war das damals so, also jetzt gerade bei der letzten WrestleMania, wo ich war, also bei WrestleMania 32 in Dallas, da war ja auch einfach die komplette Stadt im Ausnahmezustand. Man hat ja das Gefühl gehabt, das dreht sich alles in diesen Tagen nur ums Wrestling. Das hast du also hier in Deutschland oder so natürlich nicht, weil einfach so diese Begeisterung, natürlich auch das Geld da gar nicht hinter ist. Aber du kannst wahrscheinlich das auch bestätigen, dass man da das Gefühl hat, noch viel, viel mehr, dass das eben eine gewaltige Wrestling-Bubble in dem Moment ist, weil sich das quasi auch auf die Straßen und so ausübt, oder?
Ja, absolut. Auch Orlando letztes Jahr, die Stadt hat halt für ein paar Tage den Wrestling-Fans aus aller Welt gehört. Das war wirklich wie so eine Blase um diese Stadt herum. WrestleMania-Ausnahmezustand. Alle sind gut drauf, haben richtig Bock, wollen zusammen feiern. Das hat wirklich so ein Festival-Charakter einfach, wenn man da ist.
Ja, und da gab es natürlich auch, das war ja auch nicht nur WrestleMania an sich, sondern WrestleMania ist ja inzwischen ja auch so ein, ja, das nicht nur ein Festival, sondern es ist ja auch einfach ein Anziehungspunkt für Wrestling im Allgemeinen. Da finden ja dann auch nicht nur die WWE-Events statt, sondern es ist ja auch häufig so, dass dann in der Umgebung drumherum dann auch ja alle möglichen Indie-Promotions-Veranstaltungen, also von Ring of Honor über Evolve und ich weiß nicht, wer da alles noch, Progress jetzt zum Beispiel im nächsten Jahr ja auch, wer da alles veranstaltet. Wie wichtig ist euch die Location beim Wrestling? Das ist, finde ich, immer so die Gretchenfrage. Also ich weiß, dass Chris hat, glaube ich, schon alles erlebt, so von der Turnhalle bis zum großen Stadion. Kai mit House-Shows und ja, und den kleineren eben WXW-Events auch so ein bisschen. Wie wichtig ist euch das drumherum, Kai? Würdest du auch in eine Turnhalle gehen, um Catchen zu gucken?
Mir wäre das eigentlich scheißegal. Ich muss sogar sagen, dass ich kleinere Locations an sich geiler finde, weil da die Stimmung komprimierter ist. Also es ist so ein bisschen mehr Hexenkessel, sag ich jetzt mal. So, das ist in einem Stadion, also jetzt, ich weiß gar nicht, Dortmund, ich müsste auch Westfalenhalle müsste ich gewesen sein bei Raw. Da verliert sich ja auch viel durch die Größe einfach. So, das, und jetzt gerade nochmal, wenn WrestleMania siehst, gerade irgendwie Open Air, da verliert sich einfach nochmal viel, viel mehr von dem Hall, von der Lautstärke. Und wenn du jetzt irgendwie die Turbinenhalle nimmst, oder wenn du dann irgendwann nochmal sagst, du nimmst eine Turnhalle, da ist ja der ganze Sound viel komprimierter und sowas. Und die Leute sind ein bisschen mehr, na gut, nicht zwingend gequetscht, je nachdem, wie voll es ist. Aber werden wir vielleicht beim Karat sehen, wenn 1000 Leute in der Turbinenhalle sind, wie voll es da sein wird. An sich finde ich so den kleinen Rahmen eher angenehmer, muss ich sagen, weil du da so diesen harten Kern ein bisschen mehr hast.
Und das, obwohl du dann, also das Ding ist, ich finde, das kann man, also für mich ist das ganz schwer zu pauschalisieren. Also ich war halt zum Beispiel damals bei Ring of Honor ja irgendwie und das war ja damals wirklich einfach nur so eine Mehrzweckhalle, wo da saß ich auch auf so eine Tribüne, wie man es halt irgendwie hier aus so Sporthallen kennt. Zugleich, ich war auch schon in Kneipen irgendwie oder in anderen Lokalitäten, plus halt eben dann auch noch so diese großen Stadien. Ich finde, es kommt halt immer darauf an, was für Sorte Menschen du da in dem Moment hast. Also wenn du zum Beispiel eine Turnhalle hast, wo die Fans auf ihren Händen sitzen, die einfach nur dahingegangen sind, so, ja, ich gucke jetzt mal Wrestling, dann hast du echt ein Problem, weil dann...
Ja gut, das ist klar, natürlich. Das
ist die Stimmung halt total im Eimer.
Genau, das ist das, was wir gesagt haben. Wenn du jetzt nur mit 100 Leuten da bist und einer ein Arschloch ist, kann der die Sache für die anderen 99 Leute kaputt machen. Wenn aber von den 100 Leuten nur einer versucht, Stimmung zu machen, aber keiner mitmacht, dann ist es für die Wrestler blöd. Also so,
genau das
muss halt so eine gesunde Mischung sein.
Ja, also ich finde halt, ich finde, es muss halt irgendwie immer zum Rahmen passen. Also ich finde, so ein Stadion ist natürlich dann auch extrem beeindruckend einfach. Ne? Also wie gesagt, WrestleMania 32, damit mit 90.000 Leuten, wie viel es dann letztlich auch immer waren, das war, glaube ich, ein bisschen weniger. Aber trotzdem, das war halt schon geil, aber das Problem ist natürlich da zum Beispiel, da siehst du relativ wenig einfach, wenn du weit weg bist. Bei den House-Shows und so, also wenn du jetzt hier in der deutschen Halle bist, in der Königpilsener Arena, da siehst du halt eben noch relativ gut, auch wenn du ein bisschen weiter weg bist. Und klar, wenn du dann in sowas bist wie in der Turbinenhalle oder vielleicht auch hier, ich mag ja zum Beispiel den Clubbahnhof Ehrenfeld total gerne fürs Wrestling schauen. Das finde ich halt toll, weil das so extrem unmittelbar ist, weil du so sehr nah dran bist. Aber das hat halt alles, finde ich, sein eigenes Flair. Aber Wrestling steht und fällt, finde ich, stark mit den Fans, die halt eben in der Halle sitzen, oder wie siehst du das, Christian?
Ich sehe das eigentlich ganz genauso wie du. Mir ist es eigentlich egal, wo ich mir das gerade angucke, es sind so ein bisschen die äußerlichen Umstände und auch eben, wer mit in der Halle ist. Also in die Waggonhalle in Marburg, die jetzt wirklich ziemlich klein und auch ziemlich abgeranzt ist, bin ich unfassbar gerne gegangen und habe mir Wrestling angeguckt. Da waren halt auch eigentlich immer so die gleichen Leute, haben zusammen Stimmung gemacht. Das war wirklich cool. Da gab es eigentlich selten Shows, die irgendwie daneben waren. Dann bin ich aber auch mal, als die GSW kurz davor war, sich zum ersten Mal aufzulösen, bin ich in irgendein hessisches Kaff gefahren, wo die veranstaltet haben, das, oh Gott, das überhaupt erstmal zu finden, dieses Dorf, war schon lustig. Und dann war diese Halle, das war halt wirklich einfach nur eine Turnhalle, irgendwie so ziemlich weit ab vom Schuss. Dann mussten wir noch irgendwie die Autos, dann, obwohl wir standen auf den Parkplätzen, mussten die dann hinter die Halle auf eine Kuhweide fahren, weil die Leute alle dachten, es gäbe keine Parkplätze mehr, die nicht gerafft haben, hinten rumzufahren und sowas. Und dann kommst du da rein und dann hast du so ein paar von den Regulars da sitzen und der Rest ist halt irgendwie Denn die Bauern, die sich denken, ja, mal gucken, was dieses Catchen ist, ne? Und dann nicht so wirklich abgehen. Und ja, und der Event war auch selbst ein bisschen seltsam. Das war extrem lustig. Das sind so Sachen, für die muss man Euro-Wrestling lieben. Sie haben ein TLC-Match geplant.
Oh Gott.
Ja.
Das reicht schon.
Ja. Und wollten dann einen Spot machen, noch mit brennenden Tischen. Und dafür mussten sie aber aus der Halle raus.
Wegen der Brandschutzverordnung wahrscheinlich.
Das heißt, sie sind da durch den Seiteneingang raus, alle standen irgendwie so in der Tür und versuchten rauszugucken, was da passiert. Und dann hat es halt natürlich noch geregnet und dann haben sie den Tisch nicht angezündet bekommen. Ja, für solche Momente muss man Euro-Wrestling wirklich gern haben. Ja. Aber sonst halt, Stadion macht genauso viel her wie auch eine Turnhalle. Es kommt auf die Show an, die Leute, die Umstände. Was ich immer cool finde, dass halt einfach die Produktion mittlerweile besser ist, dass man auch mal irgendwie ein Bühnenbild oder sowas hat, eben auch bei den deutschen Indie-Veranstaltungen. Mhm. Und also ich meine, die WXW produziert sehr hochklassig. Gerade wenn man so, ja, 10 Jahre zurückdenkt, was da so der Produktionsstandard eben von WXW und GSW war. Aber auch bei der NEW in Erlangen von Alex Wright, die Liga, als ich da das erste Mal war, dachte ich mir halt auch, ja, cool, das sieht doch professionell aus, ja. Ist jetzt nicht alles super top, aber das sieht professionell aus. Da habe ich jetzt schon mal mehr Bock drauf. Mit dem Produkt selbst kann ich nichts anfangen, habe ich leider gemerkt. Aber so, das Bild, was sie da abgeben, ist cool. Allerdings, auch wenn ich alles irgendwie gut finden kann, ich habe mittlerweile, jetzt wo ich ja auch leider 30 bin, nicht mehr ganz so viel Bock, mich in eine eiskalte Turnhalle zu setzen, wie es noch vor 10 Jahren war.
Ja, man stellt ja auch irgendwann Ansprüche. Irgendwann merkt man auch, dass so 3 Tage stehen nicht so richtig geil ist oder sonst irgendwas. Mhm. Also irgendwann, dann hat man da doch ganz gerne einen Sitzplatz. Wart ihr eigentlich schon mal auf einer Open-Air-Veranstaltung? Es gibt ja ganz, ganz selten mal Open-Air-Wrestling. Also die GWF zum Beispiel hat das letztes Jahr ja probiert. Ich meine, die WrestleManias zuletzt waren ja auch mehr oder minder Open-Air in irgendeiner Form. Ich mag das eigentlich immer ganz gerne, je nachdem, wie das halt gelöst ist. Chris, wie hast du das letztes Jahr bei WrestleMania zum Beispiel aufgenommen?
Ich fand das eigentlich ganz cool. Das ist mal was anderes. ich hatte anfangs halt ein bisschen Angst, weil es hieß, es könnte schwer regnen und die grauen Gewitterwolken kamen auf uns zugezogen. Es hat aber nur halt ein paar Tröpfchen runtergelassen und ist wieder abgezogen, was schon mal ganz cool war. Also man kann sich da ordentlich in die Nesseln setzen, aber an sich war es echt cool. Und was mich halt so ein bisschen fasziniert hat, weil wir jetzt auch nicht so nah dran waren, wie eben der Sound so getragen wird durch das Stadion. Mhm. Es war, gerade da es auch noch ziemlich windig war, war es kaum möglich, irgendwie gleichmäßig einen Chant in diesem Stadion zu haben. Das war immer so ein bisschen versetzt, bis dieser Sound zu einem getragen wurde. Auch wenn irgendein heftiger Bump im Ring genommen wurde, dann hast du halt gesehen, wie er umgefallen ist. Und dann so eine ganze Zeit später kam erst eben dieser Soundfetzen bei dir an. War ein cooles Erlebnis. Also ich wüsste jetzt nicht, ob das bei Indie-Shows dann auch so hinhaut. Keine Ahnung.
Das Ding ist, also bei GWF war es ja dann wirklich so, da hat es ja dann auf halbem Wege angefangen zu regnen. Und da haben ja dann Bad Bones John Klinger und Brian Cage haben ja dann ihren Match quasi im Regen bestritten. Und haben dann eben mal so ganz locker das Match of the Night abgeliefert. Im Regen. Und ich glaube, den Kampf kann man sich auch noch auf YouTube anschauen. Also, wenn er da mal Bock drauf hat, was anderes zu sehen, das ist schon eine coole Ansicht. Ich finde halt vor allem auch, also sowohl live als auch, wenn du es dir am TV anschaust, ich finde so Open-Air-Veranstaltungen vor allem deswegen schön, weil sich die Lichtstimmung halt eben im Verlauf der Veranstaltung verändert. Gerade so bei einer WrestleMania, wo es dann am Anfang, die vielleicht dann über 4 Stunden geht oder sonst irgendwas, wenn du da am Anfang eben noch quasi bei Tageslicht die Entrances hast und die Matches hast und wenn du dann eben merkst, dass irgendwann dann die Sonne untergeht und dann kommen dann die großen Kämpfe. Ich finde, das passt zusammen. Sofern man nicht jemanden wie Undertaker am helllichten Tag rausschickt, wie das bei WrestleMania, was war das, 31, glaube ich, gewesen ist, gegen Bray Wyatt.
Ja, das
war
blöd. Beiden
das mit ihrem Grusel-Charakter da rauskamen, das fand ich natürlich ein bisschen doof. Aber trotz alledem, ich finde, so Open-Air-Veranstaltungen haben halt auch ihren eigenen Reiz, haben natürlich aber auch eben, ein eigenes Risiko, muss man so zu sagen. wir haben so ein bisschen jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen, was Fan-Dasein und sowas ausmacht. Was wart denn ihr eigentlich früher für Fan-Typen? Wart ihr mal auf Autogrammstunden oder so, Kai? Wenn die auf Tour sind, dann war das ja, zumindest kenne ich das hier so, da war dann mal jemand im Kaufhof oder bei Saturn oder sonst irgendwas. Hast du dir mal Autogramme geholt?
Also ich stand mal bei der Gamescom, da war ich auch noch jünger. Ich glaube, da war ich, jetzt bin ich 22, genau. Und da war ich, keine Ahnung, 15 oder so, also schon 7 Jahre her, bin ich sogar noch länger. Und zwar auf der Gamescom stand ich mal relativ lange für ein The Miz-Autogramm an.
Oh ja, da so hatte ich ein Interview mit dem übrigens.
Aber da haben wir uns nicht gesehen, Mann, ey. Weil da war nämlich die Sache, ich weiß nicht, ob ich heute noch mal so Fan wäre, mich dafür so lange anzustellen, weil ich es auch manchmal ein bisschen komisch finde. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich es manchmal befremdlich. Ich kann aber auch nicht erklären, warum. Das ist auch ganz subjektives Empfinden einfach. Aber ich denke mal, wenn jetzt irgendwie ein AJ Styles oder ein CM Punk sitzen würde, würde ich da halt auch 5 Stunden stehen, ne? Also so, das ist immer ein bisschen abhängig. So manchmal, also was bewegt dich dazu, nochmal richtig, also jetzt richtig, richtig Fan zu sein? Und ich glaube, das klingt zwar komisch, wenn ich es sage, aber je älter du da bist, umso weniger hast du dieses Empfinden nochmal, ich bin jetzt richtig Fan. So als 13-Jähriger würdest du halt überall hinrennen und sagen so, ey, das ist der und der, ich will ein Autogramm haben und sowas. So wie die Kinder bei den Hausshows auch, wie Chris schon erzählt hat. Aber wenn du dann irgendwann so 20 bist oder dann irgendwie 30, so wie ihr, dann denkst du so, ah, puh, weiß ich nicht. Also mir reicht jetzt auch so das Sparprogramm. Ich muss da jetzt nicht irgendwie ein Autogramm von dem haben.
Ja, schließe ich mich an. Also ich kann mich zum Beispiel auch noch daran erinnern, ich habe mir kein Autogramm geholt, aber ich weiß, dass ich mal, ich komme hier vom Dorf in der Nähe von Köln und ich weiß, dass dann irgendwann mal, habe ich mitbekommen, dass Bret Hart eine Autogrammstunde gibt. Und ich kam dann halt da eben an und habe vorher total rumgesponnen. Ich habe vielleicht so 12 oder so, 10, 11, 12, so um den Dreh. Und bin dann wirklich mit einem Kumpel zusammen in die Stadt gefahren und mit dem Zug quasi einmal von 40 Kilometer durch die Walachei, damals wirklich durch die Walachei, weil da war so alle Stunde mal ein Zug gefahren, so ungefähr. Und bin dann da hingegangen und natürlich viel zu spät kamst du an und die Leute standen halt quasi bis zum Ausgang. Aber trotzdem, ich habe dann halt eben dann gewartet quasi abseits der Schlange, weil ich gesagt habe, so hör mal, wenn der nur eine Stunde hier ist, dann kriege ich die ja eh nicht. Ich war schon damals ein sehr realistisches Kind, leider. Und auf jeden Fall stand ich dann da und habe dann aber nur einmal gesehen, wie Bret Hart halt reinkam und alle Leute halt eben angefangen zu applaudieren und aufgeschrien haben. Und ich habe bis heute diesen Moment, wo dann Bret Hart aufgetaucht ist, mit seiner Montur und mit der Brille und allem drum und dran, den habe ich bis heute nicht vergessen, obwohl das jetzt schon, keine Ahnung, über 20 Jahre her sind. Also ich finde halt schon, dass so gerade in Kinder- oder auch in Jugendtagen, dass so Treffen mit Wrestlern dann auch was Besonderes ist. Und ich glaube, da muss man vielleicht auch wir als Fans, die jetzt da schon so ein bisschen abgebrühter sind, da muss man vielleicht auch sagen, so ja komm, lass ich halt den Kids dann noch mal ihren Spaß und bin dann nicht jemand, der denen das irgendwie verdirbt. Chris, wie ist das bei dir? Hast du dir schon mal von einem Wrestler ein Foto geholt, ein Autogramm oder was auch immer? Hast du schon mal da näheren Kontakt mit Wrestlern gehabt?
Ja, gerade durch die GSW halt damals. Also WWE früher nicht. Also bei dieser Oberhausen-Show damals waren wir im Zentro, wollten in Saturn und haben uns gewundert, warum stehen die Leute alle da und sind am Schreien. Da waren halt die Hardys da zur Autogrammstunde.
Vielleicht war Kai dabei.
Autogramme hole ich mir aber eigentlich eh nicht, weil ich die immer verliere. Deshalb Fotos machen. Und bei der GSW war es ja halt relativ simpel. Oder allgemein beim Euro-Wrestling kommen ja immer welche mal raus. Kannst mal kurz mit denen quatschen. Kannst ein Foto machen, wenn du möchtest. Und ich war so ein bisschen Mark von der GSW. Das gebe ich jetzt einfach mal zu. Und ich fand die halt auch alle echt cool. Und ich hatte mir damals für International Impact 5 war es, glaube ich, hatte ich mir dann so ein VIP-Package geholt, wo man vorher eben Autogramme und Fotos und sowas sich holen konnte. Und ich habe irgendwo ein Foto mit Steve Corino und CW Anderson. Mit den Motor City Machine Guns.
Die waren doch beide garantiert einen Kopf kleiner als du, oder? Die Motor City Machine Guns.
Die sind ja noch nicht mal aufgestanden. Alex Shelley ist ein arroganter Kotzbrocken. Also Chris Sabin, sehr nett. Alex Shelley, meine Güte. Abyss hatte überhaupt keine Lust, der war auch da. Ja. Der hat sich auch nicht von seinem Stuhl bewegt. Der hat da einfach nur so müde die Faust gehoben und hat gehofft, dass du dich schnell wieder verpisst. Aber Kovac habe ich, glaube ich, ein Bild gemacht und bei einer anderen Show halt mit Chris Hero und Claudio, also jetzt Cesaro. Genau, sehr schönes Bild.
Die Kings of Wrestling damals.
Ja, genau. Ich habe auch ein, ich meine, auf irgendeinem GSW-Shirt habe ich auch ein Autogramm von Absolute Andy. Mit dem habe ich auch mehrere Fotos gemacht. Und ich habe ein altes Chris Hero-Shirt, wo er auch drauf unterschrieben hat, glaube ich. Und für das Foto mit Claudio und Hero musste ich damals, glaube ich, sogar 5 Euro oder was bezahlen.
Okay.
Aber das war es mir wert.
Ja, heute ist es, ist es wahrscheinlich noch mehr wert. Obwohl du drauf bist.
Aber ganz kurz einmal dazu, und zwar
ach so, Moment.
Ja, sorry.
Und jetzt ist es halt so, ja, durch den Job hat man halt schon mal gewisse Vorzüge, wenn man auf irgendeinem Event ist, ne? Dass man irgendwie leicht an Fotos kommt und so. Und jetzt letztes Jahr bei WrestleMania durfte ich ja auch diese Interview-Tour da fahren. Und natürlich habe ich es mir dann auch nicht nehmen lassen, irgendwie Fotos mit Nakamura und Seth Rollins und meiner kleinen Zaubermaus Alexa Bliss zu machen. Ja, das muss halt sein. Und das war halt auch so ein Moment, wo man die dann wirklich mal nah trifft, die WWE-Leute. Das ist mir ein bisschen peinlich, das zuzugeben, aber da war ich schon ziemlich aufgeregt. Da kam der Mark raus.
Ja. Aber das ist doch cool. Also, ich meine, das sind die Momente, die du heutzutage selten hast. Aber was ich gerade sagen wollte, ich finde, es ist egal, ob du jetzt, also wenn du von irgendwas Fan bist, ist egal, ob es jetzt Wrestling ist oder Fußball oder Musik oder sowas, wenn du dann die Person triffst, das kann aber auch, glaube ich, viel für dich kaputt machen. Jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwie so seit, keine Ahnung, seit 10 Jahren Fan von Wrestling XY, dann triffst du, du machst ein Bild mit dem und merkst, ey, das ist ein richtiges Arschloch.
Du meinst so, wie es 90% der Leute geht, die CM Punk getroffen haben?
Oder uns beim Karat?
Genau.
Nein, also das ist ja wirklich so, nach dem, also dass du dir vielleicht selber so diesen Zauber kaputt machst oder dass du denkst, so, boah, der ist ja so cool und gerade jetzt bei diesen Indie-Shows sagst, also hatten wir schon häufiger so nach dem Motto, oh, ich kenne die Leute ja, so, so wir sind ja quasi befreundet, weil ich die im Jahr irgendwie 12-mal, 20-mal sehe. Und dann ist es aber, dass du dir vielleicht selber so sagst, du machst es für dich kaputt und dann bist du so, irgendwie war das gerade unangenehm und jetzt ist das blöd. Weil der Typ, den ich so Jahre gefeiert habe, der ist gar nicht so cool, wie ich dachte.
Die Leute, die denken, sie kennen die Leute, die haben auch, glaube ich, ein bisschen komischen Blick darauf.
Ganz ja, einfach. Klar, das aber natürlich auch.
Die meisten Leute in den Indies sind ja total okay. Du hast dann halt schon mal so ein paar Griesgrämige dabei eher. Aber also, ich wüsste jetzt nicht, dass ich von den Regulars von GSW und WXW, die ich mal angesprochen habe irgendwie, dass da mal irgendein blöder Kommentar gewesen wäre oder irgendwas Abweisendes oder so. Die wissen ja auch, dass die Leute kommen, wenn sie eben nach der Show noch mal rausgehen.
Ja.
Und das ist ja kein Problem. Also das habe ich wirklich bisher, dass jemand keinen Bock hatte, dass man es wirklich gemerkt hat, das waren eben die Fly-Ins. Das war Alex Shelley und Abyss und sowas. Und auch bei der WWE letztes Jahr dieses frühmorgendliche Interview-Gedöns. Da waren, also Seth Rollins hat auch nicht so richtig Lust gehabt, dem ging es ja auch nicht gut, der war, glaube ich, krank das Wochenende. Der hat das aber ganz professionell durchgezogen. Dean Ambrose hat halt seine Dean Ambrose-Art durchgezogen, obwohl er mich, glaube ich, auch ziemlich scheiße fand. Aber die sind halt professionell. Und wenn du ja, denen eben nicht hart auf den Sack gehst, ja, dass du irgendwas richtig Bescheuertes machst, dann schmeißen die dich auch nicht raus.
Ja, das ist auch genau das. Die wissen ja auch inzwischen, dass Wrestler und Fans haben ja auch einfach eine besondere Bindung. Und das ist genauso auch, eine Wrestling-Show kann nicht ohne die Fans sein und genauso können halt eben auch die Wrestler nicht ohne die Fans sein. Weil egal, ob du jetzt ein Reporter bist, der da irgendwie ein Interview macht oder halt eben ein Fan bist, der vielleicht irgendwie ein Meet and Greet macht, trotzdem ist das vielleicht jemand, der kauft vielleicht später dein Shirt, der kommt zu einer Show, weil er dich cool fand. Und als Wrestler hast du ja wiederum auch die Verantwortung oder die Möglichkeit, du kannst den Menschen ja auch eine echte Freude einfach machen. Das ist ja ganz einfach, weißt du, wenn du mit denen einen Scherz machst oder wenn du irgendwie mit einem ein cooles Foto machst oder sonst irgendwas, das vergessen die Fans auch nicht und die haben dann sofort einen emotionalen Bezugspunkt dazu und das ist natürlich auch das Schöne und ich glaube auch, dass inzwischen ein Teil der Branche oder große Teile der Branche auch so professionell sind, dass man das weiß, wie man das einschätzen muss und natürlich muss es da eine gewisse Distanz geben, das ist auch vollkommen richtig, aber ich glaube, dass die meisten Wrestler sind dankbar dafür, dass sie halt eben Fans haben und dass die Fans an ihnen interessiert sind und dass sie das so machen können. Also ich kann das vollkommen bestätigen, was Chris gesagt hat. Also auch hier die, dieses Interview-Role, was ich auch da vor ein paar Jahren mitgemacht habe, da waren die Leute einfach total müde, was auch kein Wunder ist, weil das um 6 Uhr morgens anfing.
Ja.
Und jeder war tot. Ich weiß noch, wir sind auch am Tag vorher eingeflogen und du hast selber nur 3 Stunden geschlafen, schleppst dich halt dahin. Und ich kann mich als erstes Interview erinnern mit Lillian Garcia. Das bestand eigentlich nur daraus, dass wir alle geklagt haben, wie müde wir eigentlich sind. So.
Ja, aber trotzdem, die meisten sind halt nett. Du musst halt eine gewisse professionelle Distanz sollte man halt auch einfach haben. Auch als Fan, dass man da nicht die Leute antatscht oder irgendwelche bescheuerten Fragen stellt einfach. Und wenn man freundlich ist und auch ein bisschen locker oder so, dann geht das. Also in Austin Aries zum Beispiel, der Typ hat halt sofort gemerkt, mit mir kann er halt auch ein bisschen Quatsch machen. Ich nehme das jetzt nicht total ernst, was da los ist, ne? Und wusste halt, wie er da mit mir labern kann. Und auch eine Alexa Bliss, die wahrscheinlich auch todmüde war, die habe ich halt kurz gefragt, ob sie ein Foto machen kann. Super nett. Auch Asuka mit ihrer Übersetzerin da. Die meisten sind halt dann professionell oder freuen sich vielleicht auch einfach selbst, dass da Leute an ihnen interessiert sind. Und gut, wenn dann Seth Rollins, dem es nicht gut geht, ja, der ist krank und dann ist es so früh morgens, er hat scheiße geschlafen. Und dann will so ein dicker, blasser Junge irgendwelche doofen Fragen da loswerden. Ja klar, bist du am genervt. Aber er war freundlich, er hat das durchgezogen und die meisten sind halt auch so. Klar hast du immer mal irgendwelche schwarzen Schafe, aber die hast du halt eben auch bei denen, die dann auf die Wrestler losgehen, ne?
Ja. Das ist halt immer so. Ich meine, du hast, aber was ich bis jetzt festgestellt habe, dass sowohl Fans als auch Wrestler, die meisten wissen halt, wie weit man gehen kann und trotzdem hast du natürlich immer wieder Ausbrecher, aber ich glaube, das ist überall so. Ich finde eben, dass die Beziehung von Wrestler und Fans halt eben nochmal was ganz Besonderes ist und deswegen sind auch gerade natürlich so Möglichkeiten, wenn dann eben ja eine Tour ist oder wenn halt eben so Veranstaltungen sind immer wieder was ganz Besonderes, weil es ist nochmal was ganz anderes, die Wrestler dann auch wirklich so live vor Gesicht zu bekommen. Und wir haben da, ich wollte gerade noch was einwerfen, als ihr das mit den Entrances gesagt habt. Ich finde zum Beispiel auch, dass Leute wie, ja, diese Freaks, also wo wir jetzt am Fernsehen sagen, so, boah, ein Big Show-Match ist halt so scheiße langweilig oder so. Aber wenn du eine Big Show halt live siehst, ist da auch jemand, der beeindruckt dich. Und da bist du allein ob seiner Ausmaße total in seinen Bann geschlagen und findest ihn halt geil. Auch wenn du vielleicht seine Matches, wenn du sie im TV siehst, eher wegschalten oder vorspulen würdest oder halt doppelter Geschwindigkeit, damit es Normaltempo hat. Aber das ist dann eben auch was ganz, ganz Besonderes, ne? Und meine Frage an euch ist jetzt natürlich noch, um mal so langsam mich auf die Schlussgerade aufzubiegen. Habt ihr sowas wie eine Bucketlist, was ihr noch euch anschauen möchtet, wo ihr noch mal gerne hin möchtet, Chris?
Jein. Also ich habe schon sehr, sehr viele Wrestler gesehen, die mich interessieren. Eben wen ich noch mal gerne live sehen würde, ist Zack Sabre, weil ich den schon seit Ewigkeiten nicht mehr live gesehen habe und der sich ja extrem weiterentwickelt hat auch. Sonst, ja, ein Traum wäre halt mal live bei einem Match von The Rock noch dabei zu sein, weil ich einfach ein riesengroßer The Rock-Fan bin. Sonst, eigentlich war es immer nur mein Ziel, den Undertaker mal live zu sehen. Und auch wenn das Match jetzt nicht das Beste war, habe ich das ja dann letztes Jahr bei WrestleMania geschafft. Auf der größten Bühne, Main Event, großer Moment gewesen. Und da bin ich eigentlich sehr glücklich mit.
Und auch keine bestimmten Events, wo du nochmal hinwollen würdest?
Ja, WrestleMania würde ich immer machen, ne? Also, so ist ja nicht. WrestleMania, SummerSlam, Royal Rumble würde ich mir sehr gerne live mal angucken. Ich würde auch hier zu Wrestle Kingdom würde ich auch liebend gerne mal, ja? Also, cooles Wrestling und dann halt eben noch Tokio. Geile Paarung. Ja, würde ich sofort machen. Aber das sind jetzt so Sachen, ich bin da halt auch Realist. Ich kann nicht alles machen und mit dem, was ich bisher gesehen habe, bin ich eigentlich wirklich sehr zufrieden. Da war ich teilweise schon einfach, da habe ich einfach Glück gehabt, auch dass ich diese Möglichkeiten hatte, auch berufsbedingt dann gewisse Sachen zu sehen.
Ja. Kai, wie ist das bei dir? Du bist der Einzige, der hier berufsbedingt noch nicht irgendwo zu WrestleMania fahren durfte und sich auch sonst noch nichts gegönnt hat.
Ich glaube, ich habe den falschen Job, fällt mir gerade mal so auf. Nein, definitiv. Raw und SmackDown After Mania, also generell so ein WrestleMania-Wochenende mit Takeover, mit kompletten Drum und Dran und ein Rumble. Das sind so Sachen, die ich unbedingt mal live sehen möchte. Ja. Und auch, glaube ich, noch WWE in London oder halt, wenn die in UK sind, mal so eine Raw oder Smackdown-Show.
Ja, also ihr hört unsere Wünsche, bitte spendet fleißig auf Patreon. Ja.
Genau.
Also für mich ist es tatsächlich auch so, also ein Royal Rumble ist, glaube ich, auch nochmal was Besonderes einfach. Das ist eine besondere Art von Match und auch wenn das ja so in diversen Euro-Promotions so die Interpretation gibt, ich glaube, das Original ist dann noch immer das Beste und ich glaube, da hast du auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und Chris hat es gerade schon gesagt, ich würde liebend gern auch mal zu Wrestle Kingdom oder irgendwie generell zu einer großen New Japan-Veranstaltung, hätte ich auch Bock drauf. Ich würde auch mal gern zu Progress, einfach mal um zu erleben, wie die Wrestling-Fans in UK so sind live im Vergleich zu den deutschen Fans. Also ich kenne Deutsche, ich kenne Amerikaner, aber die englischen Fans habe ich bis jetzt immer nur bei Events selber sozusagen als Import erlebt, wo sie dann eben immer sehr lautstark waren. Das finde ich auch mal interessant.
Da stimme ich dir auch zu, aber ganz ehrlich, das ist ja nichts Unrealistisches. Deshalb habe ich das jetzt auch nicht so genannt. Also für mich steht das irgendwo fest, dass ich irgendwann in den nächsten 2 Jahren oder so einfach mal ein Wochenende nach London fliege und mir eine Progress-Show angucke.
Ja, musst du nur früh genug irgendwie Ticket reservieren, weil die gehen mittlerweile ja weg wie warme Semmeln.
Ja, das müssen wir dann machen.
Das müssen wir dann, das stimmt. Ja, aber da hab ich halt auch Bock drauf. Und das ist ja auch erschwinglich, sagen wir es mal so. Ich meine, so ein Flugticket nach London kostet ja, keine Ahnung, 100, 150 Euro, 200 Euro oder so. Das kann man sich mal leisten, sage ich mal. Ich glaube, das kann man sich zusammensparen, ohne da jetzt irgendwie der Krösus hier rüber zu kommen zu wollen. Aber ich glaube, das ist möglich. Und Reisen zu Wrestle Kingdom ist natürlich schon wieder zum Beispiel eine ganz andere Geschichte, weil da bist du da mal locker mit ein paar tausend Euro da einfach mal.
Ja, vor allem, du willst dann ja nicht nur Wrestle Kingdom machen, dann willst du auch eine Woche Tokio oder so haben.
Ja, ja, eben.
Weil Japan ist halt schon besonders, wenn man da ist.
Da fährst du halt auch nicht mal eben für ein Wochenende hin oder so, weil du bist ja allein schon Wochenende eigentlich im Flugzeug so ungefähr.
Ja, so ging es mir ja letztes Jahr, als ich beruflich mal in Tokio war. Das war anstrengend.
Ja, das schlaucht auch. Unfassbar. Lass uns mal ganz kurz zusammenfassen. Kai, was macht für dich Live-Wrestling aus, wenn du deine eigene Faszination hier zusammenfassen würdest?
Wirklich das Dabeisein, das Mittendrinsein. Ja doch, also dieses einfach Teil davon sein oder Teil von etwas sein, was du sonst quasi nur vom Fernseher erlebst. Dieses, diese zwei Sachen, die eigentlich das Gleiche sind, aber wo das Erlebnis komplett unterschiedlich ist. Also ich kann es schlecht beschreiben, weil das ist wirklich, du hast eigentlich das Gleiche, du schaust beides mal Wrestling, aber es ist eine ganz andere emotionale Beziehung, die du dann dazu aufbaust.
Chris?
Ich sehe so wie Kai und ich glaube, er hat da auch so ein bisschen das Problem, was ich auch habe, man ist so emotional da drin, dass man kaum beschreiben kann, wie man das wirklich empfindet. Das ist wirklich dieses intensive Erlebnis. Man ist Teil der Show, man bestimmt vielleicht sogar einen Teil der Show. Man kriegt auch das Wrestling einfach noch mehr mit. Es ist noch wuchtiger und wirkt noch, noch brachialer quasi so aus der Nähe. Es ist noch faszinierender. Man trifft viele coole Leute. Aus einem kleinen Plausch an der Bar, wenn man sich ein Bier holt, können echt so kleine Freundschaften entstehen. Man sieht sich immer wieder mal, wenn man zum Wrestling fährt. Das ist so ein bisschen, gerade bei der Euro-Shows ist es so ein sehr familiäres Gefühl oft. Auch so gleichzeitig diese Laune einfach, dass man Bock hat, da Party zu machen, das abzufeiern und gemeinsam das zu genießen. Gerade weil man Fan von diesem Nischensport ist, der so oft belächelt ist, da wird man nicht belächelt, da ist man zusammen und feiert diesen geilen Sport ab und das ist einfach ein sehr unbeschreibliches Gefühl.
Ja, das unterschreibe ich so. Also der Zusammenhalt unter Wrestling-Fans, selbst wenn es dann hier und da mal irgendwie Streitereien gibt, der ist halt eben ein ganz großer Teil der Faszination von Live-Wrestling. Also ich kann das auch. Deswegen sind ja auch so lange Wochenende, egal ob es jetzt hier in Deutschland ist oder halt dann eben auch bei WrestleMania oder wie auch immer, egal welche Wrestling-Promotion da irgendwelche großen Events veranstaltet, ist halt immer was Besonderes, weil du halt eben mit Massen von Gleichgesinnten zusammenkommst, die eben eigentlich alle nur gutes Wrestling sehen wollen. Die wollen alle gut unterhalten werden. Ich finde immer, was ich so faszinierend daran finde, ist, du hast dann eben mal, keine Ahnung, egal ob es jetzt 100 Zuschauer sind oder von mir aus 90.000, die gehen alle dahin und wollen einfach nur Spaß haben. Die wollen ehrliche Unterhaltung haben. Klar ärgert man sich da über Dinge, aber man ist eigentlich wegen derselben Sache hier. Es gibt keine Animositäten untereinander, sondern du bist einfach gemeinsam mit anderen Leuten da und freust dich über das, was da passiert. Und ich finde, Wrestling ist für mich immer etwas sehr Unschuldiges, auch wenn es natürlich ein harter Sport ist. Aber ich finde, in seinen Grundstrukturen ist Wrestling halt etwas Unschuldiges, weil es einfach so eine ehrliche Unterhaltungsform ist. Wo sowohl Fans als auch natürlich dann die Wrestler im Ring irgendwie ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und das ist nämlich, dass die einen möchten natürlich eine möglichst gute Show abliefern und die anderen möchten natürlich ein Teil davon sein und möchten dabei aber auch eben ja gut unterhalten werden. Und so ist das ist einfach für mich eine perfekte Symbiose aus ganz vielen Dingen, die Wrestling dann eben auszeichnet, die ganz viel Unterhaltung eben auszeichnet. Also Emotionen haben wir jetzt heute schon ganz oft als Stichwort genannt. Und ich glaube, das ist eben eigentlich das Wort, was Live-Wrestling am ehesten zusammenfasst. Also plus Unterhaltung dann eben noch. Also Live-Wrestling ist was Besonderes. Und ich glaube, wer bis jetzt vielleicht vom Wrestling am Fernseher vielleicht immer fasziniert war, der sollte vielleicht auch mal schauen, ob man auch bei ihm in der Nähe nicht irgendwie Wrestling gibt, wo man sich, was man sich anschauen kann oder vielleicht auch mal da sich raustrauen, weil es ist einfach toll. Live-Wrestling ist was Besonderes und macht Spaß, macht Freude und ist immer wieder ein Erlebnis wert, muss man sozusagen. Und vor allem auch ganz egal, ob es in einer, also zumindest meistens, ob es jetzt in einer kleinen Location stattfindet oder in einer großen, man muss ja halt auch immer an seinen eigenen Geldbeutel denken, weil das darf man auch nicht vergessen, Live-Wrestling ist halt auch teuer, ne? Das kostet halt eben auch. Naja, trotzdem,
ja, Live-Wrestling. Ja, so teuer ist es auch nicht. Also ganz nee. Ehrlich, wenn man irgendwie die WXW auf Tour ist oder so und dann bezahlst du halt deine 30 Euro, hast einen vernünftigen Platz und kannst dir, also, ja, hast eigentlich eine super Abendunterhaltung.
Dann 4 Stunden oder sowas, ne? Also Preis-Leistung ist ja super.
Ja. Andere Ligen, die vielleicht nicht ganz so, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht so professionell sind, vielleicht einfach nicht so ein hohes Produktionsbudget haben wie die WXW, die sind ja oft noch günstiger. Also so 20 bis 35 Euro vielleicht rechnen, einen richtig coolen Abend haben, also das ist mal drin.
Ja, das stimmt. Also wie gesagt, Live-Wrestling, tut euch das mal an. Also ganz einfach, wagt einfach mal den Schritt vom Fernseher raus. Es gibt auch in Deutschland tolles Wrestling. Habt Spaß dabei. Und damit würde ich sagen, ist das Thema Live-Wrestling durch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, auch hier mit unseren Anekdoten und den persönlichen Geschichten, die wir hier mit eingebaut haben. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu unseren Fragen. Fragen schickt ihr wie immer an fragen@headlock.de, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Dann fangen wir einfach mal hier ganz oben an. Der Christopher fragt ganz spezifisch zu was mit Roman Reigns. Und zwar, ja, seine Idee ist, er würde Roman Reigns kurzzeitig per Verletzungsengel aus dem Programm nehmen und dann ihn wieder als harten Hund zurückkehren lassen. Ja, ähnliche Ansätze fand er halt schon in der Fehde mit Triple H gut. Was meint ihr? Also, wieso sollte man nicht darauf aufbauen? Ne, damit er quasi ein bisschen beliebter bei den, ja, bei den Die Hard-Fans wird. Kai, ist Roman Reigns eigentlich nicht schon längst ein harter Badass, um es mal so zu fragen?
Also erstmal grundlegend, also ich finde diese Verletzungsidee, bin ich nicht so ein Fan von, aber ich bin Fan von dieser Badass-Roman-Reigns-Idee. Weil wir hatten das schon häufiger. Es gibt manchmal so Ansätze bei einem Roman Reigns, wo du so denkst, eigentlich ist das schon ein cooler Typ. Also so, weiß ich nicht, wenn der mal so. Du hast ja so Momente, wo Roman Reigns einfach loslegt oder da haut der zu, da ist der so ein bisschen asozial, sag ich jetzt mal so. Also schon so, also Badass klingt noch ein bisschen untertrieben sogar. Und diesen harten Roman Reigns, den mag ich auch eigentlich ganz gerne, nur die Persönlichkeit kommt halt selten durch. Ist halt die Frage, ob du dann wirklich sagst, wir machen das jetzt dauerhaft oder wir machen das zu seinem Hauptding und dann ist es cool oder einem gefällt es jetzt nur, weil es anders ist. Also das ist die Frage, so nach dem Motto, wenn du es jetzt wirklich die ganze Zeit overexposed, also wirklich dauerhaft nur darstellst, ist es dann überhaupt noch was Besonderes. Deswegen weiß ich nicht, ob man damit gut fahren könnte überhaupt.
Ja, ich glaube, was das Wichtige, was du jetzt hier ansprichst, ist, dass es ein bisschen Kontinuität bräuchte, oder? Ich glaube, bei Roman Reigns hat man auch immer wieder das Gefühl gehabt, dass er halt irgendwie so ein Hoch und Runter gehabt hat. Da ist er mal, ist er halt der Harte, dann ist er wieder so ein bisschen der Lässige, so ein bisschen mit so dem verschmitzten Lachen irgendwie, der seine Gegner verhöhnt. Chris, glaubst du auch, dass man vielleicht einfach so eine Schiene erstmal für eine Zeit lang fahren sollte, bevor man glaubst du, dass da würde er besser bei den Fans ankommen?
Ja, klar. Was du gerade schon angesprochen hast, das ist einfach immer dieses, sie deuten was an und dann trauen sie sich wieder doch nicht, was durchzuziehen. Das war ja auch letztes Jahr nach WrestleMania, wo er bei Raw rauskam und dann diese Nicht-Promo gehalten hat, die ihn auf einmal in einem ganz anderen Licht dadurch stand er auf einmal in einem ganz anderen Licht da, sagen wir es so. Wo man mit dem Charakter was machen konnte, wo er sich weiterentwickeln konnte. Und nächste Woche darauf war er halt schon wieder der alte Roman Reigns. Und das ist halt blöd. Man muss mit diesem Charakter halt irgendwas machen, nicht einfach nur immer auf Nummer sicher fahren, denn wenn er sich nicht entwickelt, dann kriegen sie ihn nicht so, wie sie ihn haben wollen. Und das ist eben noch größer und noch mehr Merch-Maschine. Oder auch einfach auch angesehener bei den Fangruppen. Deshalb, irgendwie muss man da mal klar, einen neuen Kniff reinbringen, aber den dann auch mal durchziehen. Das mit dem Verletzungsengel, das kann man so machen, das wäre halt angebracht, wenn er jetzt verletzt wäre und fällt längere Zeit aus, dass man nicht mit ihm planen kann, weil er ist halt eben zu wichtig, um ihn einfach so rauszuschreiben, dass dann in dieser Zeit auch eine Veränderung geschehen kann. Aber jetzt aktuell, jetzt das vor WrestleMania noch zu machen, mal ihn mal kurz 2 Wochen verletzt sein zu lassen, dann kommt er wieder und ist anders, das wäre halt ein bisschen seltsam.
Ja. Also, wie gefällt dir denn aktuell seine Art, wie er sich präsentiert? Mit, ja, wo er sehr offensiv gegen Brock Lesnar und seine Arbeitsmoral und so eingeht. Findest du das gut? Ich find mit seinen Promos finde ich aktuell sehr beeindruckend. Im Vergleich vor 2 Jahren haben wir doch alle gemotzt, wie schlecht er am Mikrofon ist. Ich finde ihn inzwischen sehr, sehr gut.
Ja, ich mein, dass er sich gerade in den letzten 2 Jahren enorm entwickelt hat. Das ist ja kein Geheimnis. Das sagen wir ja auch immer wieder. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ihm gerade die Fehde in-Ring mit AJ Styles sehr gut getan hat. Und dadurch, dass er eben immer in großen Programmen steht, hat er sich auch da reingearbeitet mit den Promos. Also er will, das kann man nicht abstreiten. Und seine aktuelle Rolle gefällt mir ganz gut. Ich hoffe, sie ziehen das auch ein bisschen weiter, dass er halt, das geht ja schon Richtung Badass eigentlich, finde ich.
Ja, eben.
Ja. Und ich finde das auch alles gar nicht so schlimm. Das Problem, was ich mit Reigns habe, das habe ich nicht mit Reigns selbst, das habe ich mit dem Booking der WWE dann schon mal. Weil klar, Reigns ist ein Star und er steht vielleicht auch verdient im Main Event und holt den Titel und er hat ja jetzt auch schon längere Zeit keinen großen Titel gehalten, war nicht immer in der Main-Fehde und so. Alles schön und gut. Das Problem ist doch eher, dass wir schon seit dem Universal-Title-Match bei der letzten WrestleMania genau wussten, was der Main-Event von WrestleMania 34 ist.
Ja.
Und nicht das Können von Roman Reigns.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch das, was viele so abnervt an dieser ganzen Brock Lesnar, Roman Reigns Fehde, die wir jetzt kriegen. Ansonsten finde ich die halt, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich finde es war jetzt halt ein bisschen sehr abrupt aufgebaut. Ich fand dieses Elimination Chamber Push-Ding ging mir ein bisschen zu schnell. Und das Ding ist halt, es ist für jeden, der irgendwie das Internet mal seit einem Jahr durchforstet hat, man hat es ja links und rechts mal Waschlappen um die Ohren geschlagen bekommen, dass es wahrscheinlich Roman Reigns gegen Brock Lesnar wird. Das ist, glaube ich, das, was die Leute am meisten stört. Und halt eben einfach mal einen Charakter durchgängig aufzubauen. Aber ich finde, dass Roman Reigns sich jetzt zuletzt echt gut macht.
Ja, aber da muss man auch mal kurz sagen, bei Reigns, das ist so ein Charakter, der bringt selbst die härtesten Smartmarks dazu, einfach völlig irrational mal zu sein. Dass man dass man einfach mal so diesen Hass, den man auf dieses Booking hat, auf ihn schiebt. Ja?
Ja,
ich meine, klar macht man seinem Ärger Luft, wenn er da steht und man buht, ja, aber dass dann auch viele wirklich dann Reigns, ich sag mal, haten, ja, das ist ja eigentlich vollkommen irrational, weil er ist kein Schlechter und ich nehme mich da nicht aus, ich habe auch schon so oft über Reigns geschimpft und dabei ist er mir eigentlich ziemlich wurscht, ja, also ich finde ihn jetzt nicht übermäßig geil, ich kann aber sehen, was er für ein Star ist, ja. Nur weil mir sein Push oder sein Booking auf den Sack ging, habe ich dann, Reigns, langweilig. Da merkt man aber mal wieder, wie man auch doch in diesem Produkt drin ist und das versucht zu verteidigen oder in irgendeine Richtung zu lenken oder so. Das ist interessant.
Ich wollte gerade sagen, weil ich glaube auch, dass das WWE da einen auch sehr manipuliert, auch wenn man es vielleicht gar nicht wahrhaben möchte. So. Also, ja. Kai, willst du noch was zu der Roman Reigns-Akte sagen oder machen wir die dicht?
Machen wir die dicht.
Machen wir die dicht, kein Bock auf Roman Reigns, ja,
die
alles
wird
klar.
Noch genug aufgemacht bei WrestleMania.
Das stimmt. Das stimmt. Die wird wahrscheinlich auch noch ein paar Seiten dicker werden. Der Kai Michael fragt über headlock.de. Also, er hat tatsächlich dann auch mal unsere Kommentarfunktion auf unserer neuen, wunderschönen Homepage übrigens genutzt und hat geschrieben: Wie arbeiten eigentlich Ringrichter? Was sind ihre Tricks? Welche Bedeutung hat das Betätigen ihrer Kästen an der Hose? Und überhaupt, erklärt mir doch mal einen Ringrichter. Ich finde, die werden immer noch unterschätzt. So, ein Ringrichter ist ja im Wrestling zu weitaus mehr notwendig, als nur 1, 2, 3 zu zählen und vielleicht mal den 10-Count oder sonst irgendwas zu zählen. Ringrichter haben ja tatsächlich eine offizielle Position häufig. Also die bilden ja quasi das Bindeglied von den Offiziellen, von den Verantwortlichen, die quasi dann irgendwo an einem Bildschirm sitzen oder im hinteren Bereich, eine Gorilla Position heißt es ja immer. Bilden sie das Bindeglied und geben quasi Informationen von dort, von den Verantwortlichen, weiter an die Wrestler. Das können zum Beispiel sowas sein wie Matchzeiten. Es kann auch mal, wir haben das ja letztes Jahr zum Beispiel erlebt, dieses Jahr, dass manchmal auch ein Finish geändert wird oder dass irgendwie gesagt wird, so, pass auf, gebt mal ein bisschen mehr Gas oder seid mal langsamer, lasst euch mehr Zeit, irgendwie sowas. Also ein Ringrichter ist weit mehr als nur die offizielle Position. Und deswegen, Kai, kannst du auch sagen, was diese Kästen an der Hose sind, die der Kai Michael hier anspricht?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Kästen sagen, hätte aber noch ergänzend ein paar andere Sachen.
Die Kästen sind ganz einfach die Funkgeräte quasi. Die haben einen Knopf im Ohr und das sind quasi die Funkgeräte, die sie im Ohr haben. Und damit stehen die dann halt in Verbindung mit den offiziellen im Hintergrund. Jetzt darfst du dann auch noch ein paar andere Dinge sagen.
Okay, und zwar, was halt auch noch ist, ist zum Beispiel quasi die klar, wenn jetzt irgendwie einer im Headlock ist, dann können die Wrestler ja relativ einfach miteinander reden. So, dann wird mal kurz irgendwie der Kopf bewegt und dann wird dem anderen was ins Ohr geflüstert. Wenn jetzt aber beide irgendwie liegen, dann kann natürlich auch ein Ringrichter irgendwie gerade Nachrichten überbringen, so nach dem Motto, das und das ist jetzt geplant, geh mal da und dahin. Oder auch, was man sehr häufig sieht, ist, wenn jetzt zum Beispiel ein größerer Move, irgendwie ein Superplex oder sowas, oder gerade ein Fall nach draußen, dass dann auch mal ein Ringrichter irgendwie mit seinem Finger bei dem Wrestler in die Hand fasst und dann kurz den Wrestler zudrücken lässt, so nach dem Motto, alles klar, mir geht's gut. Also ja. Solche Kleinigkeiten sieht man ja auch relativ häufig, wenn man natürlich darauf achtet, ne? Das sind ja auch wieder die Sachen, das nimmst du eigentlich nur wahr, wenn du es vom Fernseher siehst, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, was wir eingangs hatten. In der Halle siehst du sowas ja eigentlich so gut wie gar nicht, gerade wenn du jetzt in so einer WWE-Arena bist.
Genau, also die Gesundheit der Wrestler spielt da natürlich auch eine wichtige Rolle. Gerade nach harten Aktionen oder vielleicht auch mal missglückten Aktionen sind die Richter dann auch eben dafür verantwortlich, mal nachzufragen. So, hör mal, wie geht's dir denn? Bist du noch da oder sonst irgendwas? Und die Ringrichter sind letztlich auch dafür verantwortlich, dass zum Beispiel Sanitäter gerufen werden, wenn es halt dann eben wirklich was sein sollte. Chris, hast du da noch was hinzuzufügen an den Tricks? Ich glaube, man könnte über dieses Thema wirklich sehr, sehr viel reden.
Ich aber persönlich nicht.
Echt nicht?
Ich sag dir da ganz ehrlich, ich krieg diese Tricks der Ringrichter immer kaum mit. Okay. Ich weiß nicht, das zieht so voll an mir vorbei. Ich finde das halt auch eigentlich interessant, ja? Aber wenn ich mir ein Match angucke, dann ist meine Aufmerksamkeit so auf dieses Match fokussiert, dass ich den Ringrichter und seine Tricks gar nicht mehr wahrnehme. Ich, keine Ahnung, ich bin da, glaube ich, wie Kelly Bundy. Ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ganz vieles, was die Ringrichter auch tatsächlich im Ring da mitleisten. Von, wie gesagt, diese Gesundheitschecks bis hin zu der Koordination des Kampfes, bis hin zum, Timen der Matches und eben dieses Bindeglied zwischen den Wrestlern und eben den Offiziellen, die das Match, wie es heißt, so schön callen, also sprich, die dann da oben sitzen am Mikrofon und sagen, mach das, mach jenes und mach schneller, mach langsamer, wie auch immer. Das sind verschiedene Aufgaben und es ist halt eben weit mehr als nur das eigentliche bis drei zählen. Der YOTO, irgendwie so, komischer Nickname, fragt bei YouTube, was würdet ihr von einem letzten IC-Title-Run für Sheamus halten? Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja, ich finde, das brauchen wir momentan nicht, weil er ist ja im Tag Team ganz gut aufgehoben, oder Chris?
Ja, momentan braucht man es nicht so, aber es hieß ja mal, sie wollen auch Cesaro mal ein bisschen mehr pushen. Und Sheamus hat ja, glaube ich, auch ein bisschen gesundheitliche Probleme. Und wenn man dann denkt, dass vielleicht seine Zeit in der WWE schon innerhalb der nächsten 2 Jahre oder so zu Ende geht, dann würde ich mir einen letzten Singles-Run auch mit einem Titel von Sheamus schon eigentlich auch wünschen, weil Sheamus ein verdienter Wrestler ist. Der ist unterhaltsam, er ist gut im Ring. Da kann man ihm auch gerne nochmal so ein kleines Geschenk geben.
Kai, verteilst du Titel als Geschenke?
Nee, ich hasse sowas. Wir hatten letztes Mal schon mal so eine Frage.
Aber es ist doch verdient.
Ja,
natürlich. Er ist so ein verdienter Wrestler.
Ja, das sage ich auch
nichts gegen. Das ist so ein schönes Abschiedsgeschenk.
Aber das ist so nach dem Motto, wie, oh, jetzt geben wir nochmal Goldust oder so einen Titel. So, ja, natürlich hat er es verdient, aber wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Also so,
aber komm, Sheamus ist ja wohl relevanter als Goldust, ja, oder so.
Aber gut, es gibt auch genug Leute, die machen einen Podcast über so jemanden, so Helden aus der zweiten Reihe auf Patreon, sehr empfehlenswert. Die sagen dann, einfach mal
Schleimer.
Rein, weil ein bisschen QVC oder wie das heißt. Also ich mag das einfach nicht nach dem Motto, oh ja, der geht jetzt bald, geben wir dem nochmal einen Titel. So, er hat es ja verdient, ich finde das einfach scheiße. So, mach's doch, wie es in die Storyline passt. Also so nicht nach dem Motto, oh, wir geben dir das jetzt, weil du warst so lange dabei, dankeschön. Klar, kann man ja, auch bei Natalia machen, bei Natalia war es scheiße.
Natürlich muss es in die Storyline passen, aber das kann man ja eben so hinführen, dass es nicht einfach nur so, oh, bei House Show Titel geworden, hier, Abschiedsgeschenk. Da muss schon ein bisschen mehr Grips und auch Herz hinterstecken, dass man das macht. Aber ich fände es schön, wenn Sheamus nochmal einen Einzeltitel halten würde, einfach eben, weil er so ein verdienter Wrestler ist und man da eben auch was mit anfangen kann mit so einer Storyline. Wenn du den als coolen IC-Titelträger hast, ja, der den ein bisschen hält und dann in seinem letzten Match eben bei irgendeinem großen Event den verliert, dann hat auch der neue Titelträger was davon, dass er eben nicht Goldust oder so besiegt hat, sondern eben einen Sheamus.
Ja. Ich sag's ganz ehrlich, ich brauch das bei Sheamus nicht, weil ich fand ihn als Solo-Wrestler manchmal unterhaltsam, ich fand ihn aber auch sehr oft sehr langweilig. Deswegen, ich finde, dass er mit einem Tag-Team ganz gut aufgehoben ist und du hast ja auch schon gesagt, gesundheitlich soll ja sehr starke auch so Wirbelsäulenprobleme, ähnlich wie Edge, glaube ich, auch haben irgendwie.
Genau.
Ich hoffe, dass das nicht so schlimm ist wie bei Edge. Deswegen, er darf erstmal, ich finde, er soll erstmal im Tag-Team weiter wrestlen, ist auch schonender für ihn. Der Steve White fragt über Twitter, spielt ihr WWE Supercard? Chris, spielst du WWE Supercard?
Nein.
Ich auch nicht mehr. Ich habe es mal gespielt, hat mich nicht langfristig bei der Stange gehalten, aber ich spiele generell relativ wenig Mobile Games. Kai, du?
Ich habe das mal über 1,5 Jahre gespielt und auch irgendwie fast jeden Tag. ja, ich mochte das, weil das war so das einzige Mobile Game. Andere spielen Clash of Clans. Ich habe halt krass mit Supercard gespielt, aber irgendwann war ich doch dann auch raus und war froh, dass ich mich davon lösen konnte.
Ja. Ich habe es wieder mal angefangen, aber ich habe glaube ich so eine Woche gespielt oder so, hat es mir dann auch gereicht. Der Steve White und der Burger fragen übrigens, was schauen wir für Serien, was können wir empfehlen? Ja, Kai, was schaust du aktuell für Serien?
Aktuell schaue ich Stromberg. Und das ist super geil.
Das ist überraschend.
Das ist noch mit die beste deutsche Serie, finde ich. Nein, aber so generell grundlegend zu empfehlen, Stromberg, auch Tatortreiniger, um mal bei deutschen Sachen zu bleiben. Und dann halt diese ganzen Klassiker, ne? Walking Dead schaue ich gerade noch, aber momentan noch eher nur so nach dem Motto, okay, ich habe halt die anderen 7 Staffeln gesehen.
So wie bei WWE, meinst du?
Ach, ja.
Das war nur ein Witz. Das war
ein anderes Witz. Thema. Aber sonst halt diese Klassiker, Breaking Bad natürlich. Was habe ich zuletzt gesehen? Ich gucke Busy Guilty Pleasure, ich gucke komplett Supernatural. Ja, das sind so die Sachen, die ich gucke.
Chris, was schaust du aktuell?
Aktuell schaue ich noch mal die letzte Staffel Game of Thrones. Sonst empfehlenswert Westworld auf jeden Fall.
Ja. Oh, sehr gut.
Coole Serie. Kommt, glaube ich, demnächst auch die 2. Staffel, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Jessica Jones kommt, glaube ich, jetzt auch bald die 2. Staffel. Da freue ich mich drauf. Die erste war sehr gut. Altered Carbon habe ich letztens geguckt. Fand ich auch richtig stark. Sehr, sehr atmosphärisch, auch wenn hinterher ein paar Logiklöcher drin sind. Aber mich als alten B-Movie-Freund hat es sehr gefreut, dass die Serie eigentlich ziemlich geil gecastet war. Nur die mexikanische Polizistin so grauenerregend schlecht war, dass sie halt so richtig rausgestochen ist. Das war wirklich. Also ich habe jedes Mal lachen müssen, wenn sie irgendeine Zeile aufsagen musste. Das war richtig schlecht. Aber das war halt schön. Und sonst immer empfehlenswert, einfach mal, wenn man was Lustiges will, My Name is Earl. Fantastische, sehr schwarzhumorige Serie mit Herz. Und die ersten 3 Staffeln Community.
Okay. Ich freue mich aktuell auf Ash vs. Evil.
Also das, oh ja, ne? Ich hab's vergessen. Natürlich.
Aber da ist erst eine Folge draus und ich bin so jemand, ich habe die letzten Ash vs. Evil Staffeln immer innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen geguckt. Und jetzt muss ich erstmal ein paar Wochen warten, bis dann ein paar Folgen angehäuft sind.
Deshalb habe ich es nämlich jetzt auch vergessen. Ich warte nämlich auch, bis da erstmal so mindestens 5 Folgen oder so sind, dass ich wieder loslegen kann. Ash vs. Evil Dead ist sehr, sehr gut.
Ja, eben. Das schaue ich mir an. Ich habe auch noch hier diese O.J. Simpson-Serie auf Netflix.
Oh, die ist auch sehr stark.
Stimmt, die schaue ich auch gerade.
American Crime Story.
Ja, genau. Die habe ich auch angefangen. Ansonsten, was habe ich denn noch zuletzt geschaut? Ich habe Saber Rider geschaut, ich gebe es zu. immer zum Einschlafen, eine Folge Saber Rider. Es ging total gut. Das war es dann momentan eigentlich auch. So.
Aber wo du gerade Saber Rider sagst, muss ich auch noch sagen, ein User von uns hat mich über Twitter draufgebracht, weil er dazu was gepostet hatte, dass bei Netflix die Zeichentrickserie The Real Ghostbusters läuft.
Ja, das stimmt.
Und da habe ich letztens auch immer mal wieder so eine Folge von geguckt.
Kennst du auch die normalen Ghostbusters, oder die Fake Ghostbusters damals, diese TV-Serie mit Zeichentrickserie?
Ja, die Fake Ghostbusters kenne ich genauso wie dieses beschissene Remake-Reboot-Ding von letztem Jahr oder was?
Das habe ich noch nicht gesehen. Ach, den Film meinst du?
Ein grauenerregender Film.
Den habe ich irgendwo in einem Flugzeug gesehen. Nach 3 Weinen ist einem das egal. Nächste Frage von Steve White war: Was ist euer liebster Triple H-Moment? So, jetzt dürfen alle mal überlegen. Ich muss sagen, also jetzt, ich überspiele mal hier eure Überlegepause. Ich liebte damals diesen seinen Return natürlich. Und ich mag auch dieses geile Beautiful Day Musikvideo, was sie damals gemacht haben, als er verletzt war. Und ich mag sein WrestleMania 17 Match gegen den Undertaker. Chris, was war dein liebster Triple H Moment? Jetzt sag nicht gegen Roman Reigns.
Nein, das Hardcore Match gegen Cactus Jack beim, wann war das, Rumble 2000?
Ja.
Ja.
Gute Wahl.
Das fand ich extrem geil. Also wenn man irgendwas so mit diesen WWE-Style-Hardcore-Matches anfangen kann, auch damals waren sie halt noch härter, dann sollte man sich auf jeden Fall das Match mal angucken. Großartig, was die beiden da leisten.
Ja. Kai?
Die Promo zwischen Triple H und CM Punk. Diese Polle-weg-Phil Brooks-Promo.
Ach so, okay.
Und ich bin großer Fan von diesem zweiminütigen Overselling des Tritts ins Gesicht.
Okay. Na gut, der heißt ja wirklich Jerko HD. Ich muss bei Jerko immer was anderes denken. Jerko HD nenne ich ihn jetzt. Fragt, wie fandet ihr damals in der WWE das Stable, die Mexicools und die einzelnen Wrestler des Stables, also Juventud Guerrera, Psicosis und Super Crazy? Wie fandet ihr die? Chris.
Achso,
Entschuldige. Kai, Entschuldige.
Mach ruhig erst Kai.
Kai, komm.
Der Entrance war super mit ihren Rasenmähern, auf denen ihr reinkam. Das war fantastisch. Das habe ich geliebt. Beim Royal Rumble 2006 war das ja auch so.
Ja.
Bei Super Crazy war das, glaube ich, habe ich mich immer gewundert, wieso dieser kleine, doch eher so ein bisschen dickere Mann so beweglich sein kann.
Das ist halt Mexikaner, ne?
Ja, die haben das im Blut. Aber grundlegend, also, das hat irgendwie in die Wiege gelegt.
Ja.
Aber grundlegend, auch weil ich mochte diesen High-Flyer-Style, aber so wirklich besonders waren die eigentlich nie.
Also, ich meinte das jetzt gar nicht irgendwie rassistisch oder sonst irgendwas, sondern ich meine, die lernen ja durch ihr Training halt das Rollen und so. Mein Gott, die rollen doch eigentlich nur.
Der Sarrazin hört jetzt gerade unseren Podcast, macht direkt Notizen für sein neues Buch. Ja, Mexikaner sind sehr beweglich, auch wenn sie dick sind.
Aber es ist auch so, die lernen doch schon, das ist doch, das ganze Lucha Libre basiert doch auf Rollen und so.
Ja, natürlich, ich hab dich auch verstanden, aber irgendwie musste ich mir das gerade so vorstellen.
Ja, Chris, was ist denn deine Meinung zu den Mexicools?
Belanglos, war okay.
Ich mochte die Mexicools ganz gern. Ich meine, das war auch ein rassistisches Gimmick. Übrigens, dass sie da mit ihren Rasenmähern reingekommen sind.
Natürlich.
Ne? Also, auch wenn Kai das cool fand, aber das war auch damals sehr umstritten. Ich fand Juventud Guerrera, fand ich in der WCW ganz cool. Ich finde, dass er bei der WWE nie angekommen ist irgendwie. Ich fand auch, dass es eher jemand gewesen ist, den man nicht hätte demaskieren müssen. Psicosis habe ich nie so richtig den Zugang gefunden. Der hatte ein paar gute Matches dazwischen, aber war nie so mein Liebling. Super Crazy fand ich in der ECW halt richtig cool. Und das hat richtig Spaß gemacht, dem dazu zu gucken in den Three Ways mit Tajiri und Lil Guido und wie sie nicht alle heißen. Und Jerry Lynn teilweise noch dabei. Mochte ich damals sehr gern. Ich fand auch, ich habe auch mal, Super Crazy war ja, glaube ich, auch mal bei, ich glaube auch beim Karat vor sehr vielen Jahren, war der auch mal hier. Und der hat ja dann sogar einen Moonsault von dem Turbinenhallenbalkon, also aus einer anderen Halle, nicht die aktuelle, gesprungen und so. Also, das war krass. Vor allem noch eine Minute im Match, der ist reingekommen, hat irgendwie den anderen vermöppt, ist auf den Balkon gerannt und hat da seinen Moonsault gesprungen. So, warum auch nicht? Ja, von Juventud Guerrero zu einem anderen Guerrero. Er fragt, also der Jocko HD fragt, was haltet ihr von Martin Guerrero als Wrestler? Den kennen ja die meisten als YouTuber natürlich und ist ja bei GWF der Loserweight Champion und tritt da ja auch regelmäßig an. Kai, was ist deine Meinung zu Martin Guerrero als Wrestler?
Also ich habe bis jetzt nur zwei Matches, glaube ich, mal von ihm gesehen, weil es mich interessiert hat. Jetzt so, was das wrestlerisch ist, kann ich wenig bewerten. Ich finde der jetzt aber trotzdem gut beweglich und ich habe da einfach riesigen Respekt vor. Also dieses, wer das durchzieht und sowas, und das ist ja auch immer eine Leistung, eine sportliche Leistung. Ich habe da wirklich einfach immensen Respekt vor.
Chris?
Habe ich nichts von gesehen. Okay. Also ich habe ihn persönlich ja einmal kurz kennengelernt in London. Scheint ein netter Kerl zu sein, aber das hört sich wahrscheinlich böse an, ist aber gar nicht so gemeint. Das interessiert mich einfach nicht.
Ist okay. Man muss ja auch nicht alles im Wrestling verfolgen.
Eben, ja. Ihm viel Erfolg, aber mich persönlich interessiert das jetzt einfach nicht so.
Ja. Also ich hab jetzt schon mehrere Matches von Martin gesehen. Ich finde, dass er sich in den letzten Jahren echt gut weiterentwickelt hat. Also ich, man merkt, dass er an sich arbeitet. Der ist jetzt nicht das deutsche Top-Talent in irgendeiner Art und Weise, aber ich glaube, dass er in der Rolle, die er da momentan bei GWF ausfüllt, dass er die ganz gut macht. Ich weiß gar nicht. Ich kann da jetzt nichts Böses zu sagen. Also er weiß, glaube ich, selber, dass er nicht der Topstar im deutschen Wrestling ist. Und insofern, ich glaube, dass er das, was er macht, gut macht und auch das, was er, was Kai halt eben gesagt hat, muss einfach respektieren, dass da jemand in den Ring steigt, seine Ernährung drauf anpasst und dazu auch noch nebenbei echt viel Kram auf YouTube rauskloppt. Also von daher kann ich da nichts Negatives sagen und außerdem, ich habe auch ein paar Mal jetzt getroffen, auch bei den WWE 2K-Geschichten. Das ist ein netter Typ und von daher wünsche ich ihm auch einfach alles Gute, was auch immer er da anstellt. Der Max fragt, wie gefällt euch Titus Worldwide aktuell? Chris, wie gefällt dir Titus Worldwide aktuell?
Ja, aktuell geht so. Ich finde Dana Brooke als Manager jetzt nicht die schlechteste Entscheidung, auch wenn es irgendwie bescheuert ist, was sie da mit ihrem Klemmbrett da draußen macht. Aber es ist halt wenigstens ganz lustig. Vor allem dann auch eben, dass ein bisschen Spotlight für Apollo Crews da ist. Oder nee, er heißt nur noch Apollo, ne?
Genau, streiche das Crews.
Ja, ja. Dass Crews ein wenig im Spotlight steht. Aber ich brauche halt Titus nicht. Ich würde ihn als Manager von irgendwie so diesen gescheiterten Talenten fände ich interessanter, als wenn er dann immer noch selbst im Ring sein müsste. Da finde ich ihn nämlich furchtbar.
Ja.
Wenn Titus in den Ring kommt, das heißt für mich immer, okay, Pinkelpause oder eben eine rauchen gehen.
Das ist halt eigentlich so krass, ne? Weil eigentlich ist das doch jemand, der rein vom Look her alles mitbringt. Ich finde, der hat auch irgendwie.
Ja, aber er ist so langweilig.
Ja, natürlich. Das ist ja wirklich so. Aber der hat ja eigentlich alles, aber der kann es halt nicht so. Das ist halt so. Das ist total traurig. Also, ich schließe mich da an. Also, ich finde, man hat da einen guten Weg gefunden, so ein paar Leute unterzubringen, die man ansonsten nicht hätte unterbringen können. Und ich hoffe einfach, dass Apollo da die Rolle nutzt, die er da jetzt hat. Kai, möchtest du noch was hinzufügen? Bist du da konträr oder was meinst du?
Ich sehe es eher so wie Chris. Also es ist für das, was es macht, ganz unterhaltsam. Ja,
gut, genau. Genau. Der Sören schreibt per Mail, also das war eine längere Mail, ich habe die ein bisschen zusammengerafft. Er schreibt, Steamboat gegen Savage war mega geil, aber kein Seller. Dafür Hogan gegen Andre. Es geht ihm darum, dass er halt eben ja darüber sprechen möchte, dass es im Wrestling nicht nur darum geht, wie stark man im Ring ist, sondern eben auch, ja, wie wirklich Zugkraft ist. Und die Zugkraft misst sich eben beim Wrestling in verkauften Tickets. Also, was meint ihr dazu? Muss man die Bewertung eines Wrestlers nicht auch nach der Zugkraft bewerten? Also, sprich, wir, die wir alle schreien, mein Gott, push doch Cesaro oder irgendjemand anders aus unseren Lieblings-Indie-Leuten. Sollten wir nicht auch einfach sagen, okay, vielleicht verkauft ein Roman Reigns vielleicht einfach mehr Tickets, um es mal auf die aktuelle Lage rückzubrechen? Chris, müssen wir da wirtschaftlicher denken?
Jein. Also das mit der Zugkraft ist halt auch so ein bisschen fadenscheiniges Argument, weil warum hat Roman Reigns denn diese Zugkraft? weil sie ihm zum größten Teil künstlich eben gegeben wurde. Ja? Er hat das Spotlight bekommen. Und selbst wenn er was nicht gut gemacht hat, wurde er immer weiter nach oben gepusht von der Company. Das ist eben die Sache. Was wäre denn gewesen, wenn man Cesaro das Spotlight gegeben hätte, was so viele für ihn gefordert haben von der Zeit, wo diese Cesaro-Section unterwegs war? Hätte er sich nicht vielleicht auch zu jemandem entwickeln können, der mehr Tickets verkauft? Kann man so nicht sagen. Aber Daniel Bryan, da sind wir auch wieder beim Live-Wrestling, bei unserem Thema hier. Die Leute in der Halle sind halt steil gegangen und haben ihn immer weiter angefeuert und haben ihn immer weiter gepusht und ihm erst ermöglicht auch, dass er sich noch weiterentwickelt, wo er vorher immer nur sehr wenig Zeit hatte, um sich vor der Kamera eben zu zeigen und den Leuten was zu geben. Und er ist aus eigener Kraft zu diesem Draw geworden. Deshalb muss man das immer so ein bisschen differenziert betrachten. Also, ich weiß nicht, vielleicht wäre Cesaro genauso ein großer Star, wie es Reigns jetzt ist, wenn es vor 2 Jahren anders angepackt worden wäre. Ja. Aber ja, generell, wenn man halt einfach nur, wer sind die größten Stars geht, dann steht eben ein Hogan klar vor Steamboat, wenn er jetzt so einen Vergleich haben möchte.
Ja. Kai, wie siehst du das?
Also wenn man jetzt wirklich nur schwarz-weiß das betrachtet, so wie jetzt quasi in der Mail, da kannst du wirklich sagen, okay, du hast einmal gute Wrestler gegen Stars, die halt viel ziehen. Dann würde ich sagen, alles klar, natürlich, musst halt wirtschaftlich denken, ist egal, wie gut einer wrestelt, wenn ein anderer irgendwie mehr Leute in die Halle holt oder sowas, dann musst du quasi natürlich für den sein. Aber ich meine, es sind jetzt ja auch, merkt man natürlich auch gerade oder aktuell, dass da noch irgendwie andere Faktoren reinspielen müssen, sowas wie vielleicht auch Popularität oder wie kann man das vermarkten. Weil wenn man jetzt wirklich nur nach dem Draw oder nach der Überzeugung geht, dann wird doch jetzt auch auf jeden Fall ein Rusev normalerweise bei SmackDown erstmal vorkommen, so der gerade over ist wie sonst was. Also du hast nicht nur mal diese beiden Sachen, die da genannt werden, dieses einmal In-Ring-Work und dann einmal wie groß ist der Star, sondern noch tausende andere Sachen, die du berücksichtigen musst. Von daher kannst du gar nicht nur nach diesen 2 Schubladen differenzieren, finde ich.
Ich glaube, wir müssen da halt einfach berücksichtigen, dass Wrestling halt eben eine künstliche Sportart ist, um es mal so zu sagen. Und bei der künstlichen Sportart entscheiden halt andere darüber, wer gut aussieht und wer schlecht aussieht. Sprich, da wird irgendwie anhand von firmeninternen Kriterien bemessen, wer eben wichtige Rollen bekommt. Das ist in jeder Wrestling-Promotion so. Klar geht es auch darum, wie kommt jemand an und wie gut ist der im Ring. Aber letztlich geht es halt darum, man denkt ja schon darüber nach, so ja, okay, das und das möchte ich mit meinem Produkt erreichen. Wer verkörpert das am besten? Und der ist dann eben das Zugpferd dann für die nächsten Monate oder Jahre. Entsprechend ist es halt eben schwierig. Bei WWE war es halt eben so, dass man da jetzt aktuell auf einen Roman Reigns gesetzt hat, früher auf einen Hogan gesetzt hat und so weiter und so fort. Da hat man eben gesagt, keine Ahnung, ein Steamboat ist uns zu bland. Oder ein, weiß ich nicht, vielleicht auch am Anfang ein Bret Hart hat für uns nicht funktioniert. Das hat ja hinterher zum Glück doch noch funktioniert, aber es hat ja auch gedauert. Der hat ja auch vorher schon mal einen Push bekommen, bevor er dann wirklich dann 92, 93 durchgebrochen ist. Ne? Und wie es Chris gerade gesagt hat, ne? Cesaro, der hat ja vielleicht auch mal hier und da eine Chance gehabt, zum Beispiel am Mikrofon zu glänzen. Das hat nicht funktioniert. Klar ist er gut im Ring, aber man hat offensichtlich nicht so das hundertprozentige Vertrauen in ihn. Und darum geht es ja letztlich im Wrestling. Mit Vertrauen des Managements kommt dann eben auch die Zugkraft mit dazu, weil dann natürlich, dann erscheinst du auf den Werbeleinwänden, du kriegst vielleicht mehr Trailer, du kriegst vielleicht mehr Interviewzeit, du bist bei Interviews eingeladen oder sonst irgendwas. Also Interviews außerhalb des normalen WWE-Programms, meine ich jetzt. Keine Ahnung, bist dann irgendwie bei ESPN oder sonst irgendwas und verkörperst oder vertrittst die Corporation da. Und das alles sorgt natürlich dafür, dass dann auch irgendwann dieser Hype überspringt. Ne? Und entsprechend entwickelst du dann eine Zugkraft. Ich glaube, das ist so ein bisschen im Wrestling an sich begründet. Zugkraft ist nicht nur ist nicht nur das In-Ring-Work und Zugkraft, ist aber auch nicht nur das verkaufte Merchandise, sondern es ist halt eine Mischung aus ganz, ganz vielen Komponenten, wie es Kai gerade eben schon gesagt hat. Nächste Frage, der WWE Y2VV, wie auch immer, fragt via YouTube, wieso verlor Christian bei der letzten ECW-Show noch den Titel an Ezekiel Jackson? Das kann ich ganz schnell beantworten, weil ich es nachgeguckt habe. Das ging gar nicht darum, dass Christian das Ding verliert, sondern es geht einfach nur darum, dass Ezekiel Jackson möglichst stark ins SmackDown-Roster kommen sollte. Und deswegen hat er noch mal den Titel bekommen. Ganz einfach. Das ging
das war einfach scheiße.
Ja, aber es ging einfach nur darum, Ezekiel Jackson stark aussehen zu lassen, bevor er halt drüber geht. Und ich meine, er hat doch auch, hat er nicht eine Woche später auch den IC-Belt gewonnen?
Ezekiel Jackson ist scheiße.
Okay. Chris, weißt du auch nicht?
Was Kai sagt.
Okay.
Nee, ich habe keine Ahnung, ob der danach den nochmal einen Titel gewonnen hat. Ich weiß nur, sie haben ihn den ECW-Championship gewinnen lassen, weil sie dann eben sagen konnten, der letzte ECW-Champion.
Genau. So ist es gewesen. Und dann, das hat er auch unter den Edge and Christian Podcast gepostet, wo wir auch ein bisschen ratlos gewesen sind. Wieso wurde Christian weniger gepusht als Edge? Auch da wieder, ich glaube, das geht da auch wieder auf Zugkraft und Vertrauen zurück, Chris, oder? Also du warst ja mit im Podcast dabei, wenn ich mich komplett täusche. Ja, warum wurde Christian weniger gepusht, deiner Meinung nach, als Edge?
Ja, es gibt keine rationalen Gründe dafür, warum er weniger gepusht wurde. Sie hatten einfach mehr Vertrauen oder haben einfach mehr gesehen in Edge als in Christian.
Ja. Weil im Ring, machen wir uns nichts vor, sind beide sehr, sehr gut vom Charisma, ja, und der Ausstrahlung. Christian ist auch
super charismatisch.
Eben. Ach ja. Kai, hast du dafür eine eigene Erklärung?
Na, ich weiß, also mir hat aber auch, muss ich ehrlich sagen, Edge immer mehr gegeben. Allein so von der. Also, jetzt egal, wie er dargestellt wird oder sowas, aber wenn ich einen Edge sehe, bin ich mehr so, ah, okay, der hat irgendwas, was mich interessiert, als wenn ich jetzt einen Christian sehe, muss ich sagen.
Für mich war auch, gerade in der Anfangsphase, Edge immer der größere Star, so, vom Look her.
Christian sah eben mit langen Haaren ziemlich kacke aus, also sind wir ja auch im Podcast drauf eingegangen.
Deswegen, das ist, und ich glaube, das hat ja vielleicht auch, weißt du, so der erste, wie sagt man so schön, ist der Ruf erst ruiniert. Ich glaube, der erste Eindruck hat da auch viel gezählt. Ich glaube, man hat gesagt so, ja, okay, ne, Christian ist halt nun mal der etwas weniger charismatische von den beiden, auch wenn sich natürlich hinterher stark entwickelt hat. Aber ich glaube, wenn du erstmal in der Promotion bist und du bist, keine Ahnung, 5-6 Jahre da, ich glaube, es ist ganz schwer, dann noch mal quasi bei den Verantwortlichen das Ruder rumzureißen und doch zu sagen, so, komm, ich bin jetzt ein Star geworden. So, ich glaube, das ist echt schwer, weil jeder weiß, wie schwer das ist, eine vorgefertigte Meinung zu verändern.
Obwohl sie ihm ja eigentlich immer nur den letzten Schritt verwehrt haben.
Ja.
Denn er hatte ja seine großen Programme in dem Sinne, nur halt noch unter Main Event, ne?
Ja. Ach, es ist schwierig. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass aber ein Christian durchaus mehr verdient hätte, als er es tatsächlich dann abbekommen hat. Und ich finde auch, dass er jemand ist, der auch in die Hall of Fame rein muss, unbedingt. So.
Ja.
Punkt um. Dann, der Mark fragt, wie geht es mit Baron Corbin weiter? Also sprich, er sagt auch hier, ja, er ist ja jetzt vollkommen sinnlos in den Fatal Five-Way, beziehungsweise jetzt in die Six-Pack-Challenge, ja, hineingebuckt worden. Was glaubt ihr, wie geht's da mit Baron Corbin weiter, Kai?
Hoffentlich gar nicht.
Ja! Ich hätt's genau so gesagt. Du bist so gut, Kai. Ich mag dich.
Ach ja, manchmal läuft's, ne? Also ich mag den nicht, der ist mir vollkommen egal. Ich mag nicht, wie er wrestelt. Ich finde nur den Deep Six und den End of Days sehr cool. Das ist aber das Einzige. Und das Entrance noch. Den Entrance. Die Entrance.
Was auch immer.
Genau. Aber sonst finde ich Baron Corbin einfach komplett belanglos.
Ja, aber wie geht's denn mit ihm weiter?
Ja, gar nicht. Am besten.
Okay.
Undercard, nicht mehr in der Show, dafür mehr Rusev.
Okay. Chris, hast du noch was Konstruktiveres als Kai?
Ich könnte noch was sagen, aber nein, es ist nicht konstruktiver. belassen wir es bei den Worten von Kai.
Ich meine, letztlich hat man ihn ja jetzt in die Sixpack-Challenge nur reingebuckt, damit er halt irgendwie da vertreten ist. Ich sehe keinen Spot bei ihm auf der WrestleMania-Card in irgendeiner Form. Ich habe keine Ahnung, was man mit ihm momentan macht, aber offensichtlich sieht man in ihm da nicht mehr so viel. Die einzige Chance, die ich da für ihn sehe, um auch bei WrestleMania auf die Card zu kommen, ist entweder die Andre the Giant Battle Royale, wenn es überhaupt eine gibt, oder halt irgendein Multi-Man-Match in irgendeiner Form. Aber ansonsten, ich weiß auch nicht. Ich glaube, den müsste man vielleicht auch entweder nochmal neu aufbauen oder halt, vielleicht würde dem auch einen Charakterwechsel gut tun, weil offensichtlich kommt er ja momentan da ja nicht so recht voran, sagen wir es mal so.
Ja, und eine Haartransplantation.
Ja, gut, da machst du nichts dran, ne?
Ja, aber das sieht so eklig aus.
So richtig lange Haare. Fuddeln,
das sieht so ranzig
aus. Der sieht aus wie der Hausmeister von Harry Potter, wie Filch.
So,
ohne Witz, ich will nicht über Äußerlichkeiten da urteilen, aber das sieht echt schlimm aus. Und das ist nicht Cheap Heat, das ist einfach so. Muss das sein?
So, der Marc fragt noch, bevor wir weiter über Haare reden hier, der Marc fragt noch jetzt im Zuge der brandübergreifenden Pay-Per-Views, sieht er eine Titelflut, die auf uns zukommt, nämlich, ja, wenn wir tatsächlich jeden Titel sehen wollen, haben wir 8. Wenn du wahrscheinlich noch irgendwie den Cruiserweight Champion-Titel dazu nimmst, hast du, glaube ich, 9. Und sollen ja auch noch neue jetzt tatsächlich kommen. Also, glaubt ihr, es wurde jetzt angekündigt, dass eventuell für 205 Live noch ein weiterer Gürtel in der Mache ist. Ein Tag-Team-Gürtel oder sowas. Und er befürchtet jetzt, dass wir nur noch Titelmatches bei Pay-Per-Views sehen. Wie wird WWE das lösen? Ja, Chris, wie wird WWE das lösen? Sehen wir jetzt plötzlich nur noch, haben wir nur noch Night of Champions bei jedem Pay-Per-View?
Also man hat die Befürchtung, also klar, gerade wenn man an den letzten, ja, gescheiterten Brand-Split zurückdenkt, wo dann alles auf einer Card war. Ich bin aber einfach mal so optimistisch und sage, sie haben aus vergangenen Fehlern gelernt und werden das ein bisschen cleverer machen, dass da nicht nur Titel drauf sind und dann eben die Tag-Team-Titel sich abwechseln, genauso wie die Mid-Card-Titel oder so. Hoffe ich.
Ja, ich denke auch, dass man einfach dann auch nicht bei jeder Show alle Titel verteidigen lassen wird, weil das wäre ja sehr berechenbar, sagen wir es mal so. Ja, Kai, was denkst du, was befürchtest du?
Ich denke und befürchte, aber befürchte eher nicht, aber ich denke, dass nicht jeder Titel bei jedem Pay-Per-View verteidigt wird. Dass du vielleicht jetzt mal mehr Titelmatches in Hausshows, in Weeklies oder sowas hast. Was vielleicht auch mal den Weeklies irgendwie guttun würde, dass du nicht sagst, so, oh, wir haben immer das gleiche Programm, sondern auch mal vielleicht spannende Titelmatches und nicht immer so nach dem Motto, oh, wir hatten ein Titelmatch bei SummerSlam, oh, jetzt haben wir Raw danach, wir machen das gleiche Match einfach nochmal, weil, keine Ahnung. Also ich habe so, meine Befürchtung ist eher, dass wir so eine Titelflut jetzt haben. Auch wenn du sagst, mal, wenn Tour 5 Live-Titel. Dann ist es wieder, wie haben wir es prozentual gesagt, so 30% vom Roster halten Titel, weil es einfach so viele Titel gibt.
Ja, so ungefähr, ja. Ja, also ich sehe es halt auch als Problem. Ich muss auch nicht ständig Titelmatches haben. Also ich denke einfach, dass zumindest WWE das Titelgeschehen so ein bisschen mehr in die Weeklies verlagern wird und da hoffentlich dann gerade die kleineren Titel so ein bisschen prominenter darstellen wird. Muss man mal abwarten. Ich bin mir relativ sicher, dass sie es aber auch sehen werden, dass sie halt eigentlich zu viele Titel dann haben, wenn man brandübergreifende Pay-Per-Views macht. Also ich denke, da wird man das tatsächlich dann auf die Main-Shows dann quasi ausweiten. Ein anderer Mark fragt über Facebook, er schaut sich aktuell die Attitude-Era-Shows an und ist bei In Your House Rock Bottom 98 angelangt, wo Regal, also William Regal, als Real Man's Man antritt. Und er wirkt auf ihn total anders. Hatte er damals, und er fragt der Mark, ob Regal damals Drogenprobleme hatte. Und die kurze Antwort ist, ja, hatte er.
Okay.
Ist einfach so. Der Regal war auch jemand, der, ich glaube, auch Schmerzmittel und Alkoholprobleme gehabt hat und dann ja auch erstmal in Rehab gewesen ist und dann erst später nochmal dann zu WWE zurückgekommen ist und da auch erst dann wieder zu sich selbst gefunden hat. So, der Marc fragt auch noch, ihm ist aufgefallen, dass teilweise das Theme von The Rock bei WWE nicht eingespielt oder das verändert worden ist, dass quasi da ein anderes Theme drüber gelegt worden ist, gerade in der Attitude-Zeit. Woran liegt das? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nachgeschaut, ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht gefunden, das ist anscheinend auch sonst niemandem aufgefallen, deswegen Props an Marc. Ich habe es nicht gefunden, ich kann einfach nur mutmaßen, wie er auch, dass es Lizenzgründe sind. Ich weiß es aber nicht. Der Chief Booker fragt, wen aus dem aktuellen Roster seht ihr in den nächsten 10 Jahren als Part-Timer, wenn die momentan nicht mehr können? Also sprich, wir haben momentan immer Part-Timer in den großen Matches, bei den großen Pay-Per-Views. Wen aus dem aktuellen Roster könnt ihr euch in 10 Jahren vorstellen, der solche Posten einnimmt als Zusatzattraktion? Chris?
Ja, nicht über die kompletten 10 Jahre, aber ein John Cena. Das geht ja schon bald in die Richtung jetzt, dass er ein Part-Timer ist. Und sonst, ja, schwierig. Ich glaube, AJ Styles will nicht mehr so lange Vollzeit wresteln, hat er ja immer mal gesagt. Vielleicht kann man den noch ein paar Jahre für große Events eben rausholen wieder. Und sonst, wir haben halt momentan viele Leute in der WWE, die sich erst noch ein gewisses Standing erarbeiten müssen. Wir haben ja viele relativ junge Leute da oder sind erst relativ kurz in der WWE. Und von daher, ich weiß nicht.
Randy Orton. Ich sehe jetzt
gerade nicht so viele.
Ja.
Oh, bitte, nee.
Randy Orton noch langsamer als jetzt schon.
Randy Orton kann gerne mit Baron Corbin zusammen in den Sonnenuntergang fahren.
Ja, ich sehe da auch momentan, also 10 Jahre ist auch eine lange Zeit. Ich meine, 10 Jahren ist John Cena irgendwie 51. Ich kann mir das noch vorstellen, dass der dann noch antreten wird, weil er einfach ein riesengroßer Name ist, vereinzelt.
So runzlig mit 51 noch in diesen grellen
Shorts. Ganz im Ernst. Jeans-Shorts,
ja. Nee, aber ganz
Baseball
im Ernst.
Baseball-Cap.
Ich weiß noch, dass ich mich damals drüber amüsiert habe, als Shawn Michaels irgendwie in der Attitude-Era groß war, so, weißt du, kannst du dir mal vorstellen, wenn Shawn Michaels mal irgendwie Mitte 40 ist und er ist immer noch der Heartbreak-Kid und kommt immer noch Sexy Boy rein und so, nee, das wird er nicht machen, der kriegt einen Gimmickwechsel. Und da ist er trotzdem als Mit-40er reingekommen und noch heute tanzt er als Sexy Boy im Ring.
Ich weiß, ja, ist ein Sexy Boy.
Ja, aber Cena mit so neongrüner Cappy und sowas und dann am besten noch Nikki Bella dabei, die dann mittlerweile total verbastelt ist, so mit so Entenschnabellippen. Und das wäre schon irgendwie ein lustiges Bild.
Ja.
Cena so Hans Maulwurf mäßig.
Kai, wen siehst du da in 10 Jahren als Part-Timer?
Ja, wie gesagt, Randy noch, also zu den Namen, okay, die Chris genannt hat. So, na, hallo, hier, ich bin mal da, mach mal ein RKO, tschüss.
Ich bin gespannt.
Das ist eigentlich das, was er heute noch macht, oder?
Ja, so ungefähr. Was haben wir noch? Wir haben noch den Burger. Der Burger fragt natürlich wieder ganz exotische Fragen. Wie gefällt ihr euch, sofern ihr es gesehen habt, die wiederauferstandene MLW? Habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. Chris und Kai, habt ihr was gesehen?
Nee.
Nein.
So, touché. Auch da wieder, man muss nicht alles sehen. Und dann fragt er einmal den kompletten japanischen Wrestling-Zirkus ab. Also das finde ich auch fast schon ein bisschen unfair vom lieben Burger. DDT, All Japan, Big Japan, Noah, was haltet ihr von diesen Ligen? Wer sind ihre Topstars und was sind ihre Markenzeichen? Das ist eine Frage, damit könnten wir einen ganzen Podcast füllen. Mal so gefragt, verfolgt einer von euch beiden irgendwas oder hat mal irgendwas verfolgt von außerhalb von New Japan aktuell?
Nee.
Chris?
Boah, das ist Ewigkeiten her, da habe ich von Noah, glaube ich, mal was gesehen. Aber nee, ich verfolge das so nicht. Ich verfolge New Japan schon nur sehr unregelmäßig.
Ja, also Kai hat auch gerade schon verneint. Ich glaube, da bin ich mit meiner Moderation drüber gegangen. Bei mir ist es halt ähnlich. Ich habe DDT, hat mich nie so wirklich interessiert. Da kann ich nur jedem unser Call-Up-Interview mit Mike Bailey empfehlen. Den habe ich mich genau diese Frage gestellt. Also, Burger, ich weiß, du bist jetzt neuer Supporter bei uns bei Patreon. Danke dafür. Hör dir das Interview mal an. Der gibt da auch ein paar konkrete Namen, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin bei DDT nicht drin. Ich kann mich nur an die total schrägen Matches mit Kota Ibushi und Kenny Omega und so Kram erinnern. Aber das ist anscheinend nicht repräsentativ. All Japan habe ich nie verfolgt. Big Japan habe ich verfolgt, als die WXW mit denen Zusammenarbeit hatte. Ich bin jemand, der Daisuke Sekimoto extrem schätzt und auch einen Yuji Okabayashi. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag diesen ganzen Deathmatch-Kram, den sie über lange Zeit gefahren haben. Deswegen bin ich da raus. Noah habe ich früher auch relativ viel verfolgt in der Kenta Kobashi, Kenta Misawa-Generation, also sprich so Mitte, Anfang der 90er, als das dann so langsam zu mir durchgedrungen war, dass es da geiles Wrestling gibt. Aber ganz im Ernst, momentan ist Noah für mich eine Baustelle von dem, was ich gesehen habe. Ich bemühe mich nicht, das aktiv weiter zu verfolgen, deswegen habe ich auch keine qualifizierte Meinung zu, um es einfach mal sozusagen. Ich bin da eher, wie gesagt, in den 90ern verhaftet. So. Die finale Frage, würde ich mal sagen, ist hier vom Michael oder Walter, wie auch immer. Wie ist eure Meinung zu Dustin Rhodes? Sollte er noch mal einen Run bekommen, etwa gegen einen Bobby Root um den US-Title? Ja, Kai, du bist der Mann für die Leute, die noch mal einen Run bekommen sollen. One more run for Dustin Rhodes, Goldust. Er hat jetzt ja ein prominentes Match gehabt gegen John Cena bei Raw.
Ja, nee, brauche ich nicht. Ach, kein. Also, ja, natürlich so, oh, hier hat viel Tolles gemacht und sein Vater ist auch super und Cody Rhodes ist auch klasse. Aber so, also nicht immer dieses, oh ja, hier hast du nochmal einen Titel, weil wir finden dich ja so toll. Also so, immer diese, wir sind nicht bei den Bundesjugendspielen, weißt du?
Wo du so eine Teilnehmerurkunde
bekommst. So, entweder es passt halt oder es passt nicht und hier passt es einfach nicht mehr, von daher nein.
Chris.
So, und da sage ich nämlich auch, da passt es nicht, leider. Und deshalb sollte er auch keinen Run mehr bekommen, denn man müsste ihn ja, selbst für einen Midcard-Titel müsste man ihn erstmal wieder richtig aufbauen. Er hat immer mal so seine kleinen Spotlight-Momente, aber sonst ist er halt eben dann doch so ein bisschen der Edeljobber. Und ja, ich schätze Dustin Rhodes und gerade den Goldust-Charakter sehr, aber ich glaube, das bringt nichts mehr. Und ja. es würde halt auch einem Bobby Roode, mit dem man noch mehr vorhat, wahrscheinlich auch ein bisschen schaden, wenn er den Titel dann an jemanden verliert, der so gar keinen Aufbau hatte. Da müsste man halt mehr rein investieren als bei einem Sheamus, der ein gewisses Standing hat und dem du relativ problemlos diesen Run geben kannst, den er dann zu einer coolen Story führen kann.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass ich tue mich da so schwer, weil ich Dustin Rhodes und Goldust, egal welchen Gimmick er gerade da verhaftet ist, weil ich ihn halt eben sehr mag. Aber ich glaube auch, dass es wahrscheinlich andere geben würde, die aktuell einen Titel-Push und vor allen Dingen auch ein größeres Programm notwendiger hätten als er. Ich glaube, er ist in dieser Nostalgie-Geschichte, die jetzt gerade so ein bisschen noch dabei ist, dass er halt quasi so als Veteran anerkannt wird. Ich glaube, da ist er ganz gut postiert und dass er da hier und wieder mal so seinen Auftritt hat, das passt schon. Und ich glaube, ansonsten soll der dann größtenteils lieber hinter den Kulissen arbeiten und ja, da halt eben den jungen Talenten helfen. Ich glaube, ich halte es auch für kontraproduktiv, wenn man da jetzt immer versucht, so ein bisschen auf der Wohlfahrtswelle so ein bisschen zu schwimmen und den alten Talenten nochmal was zu geben, weil sie es halt verdient haben. Also sowohl bei Sheamus als auch bei Goldust muss ich das nicht haben, obwohl halt eben ein Goldust in einer tollen Verfassung ist, in einer tollen Form ist. Das hat der Walter Michael auch geschrieben, aber sehe ich halt eben nicht so. So, damit sind wir durch hier mit unserem kleinen Live-Wrestling- und Fragen-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Nächste Woche geht es weiter zum einen mit der Review zu Fastlane. Das dürfen dann der gute David und der bessere Kai machen. Ich bin gespannt, wie ihr euch da schlagt nach dem Karat übrigens. Ihr nehmt ja easy.
Sagte er jetzt vor der Aftershow-Party.
Ich bin sehr gespannt. Also, ihr habt ja so großmäulig so ein bisschen gesagt, so ja, wir gucken mal, vielleicht schaffen wir die schon am Montag. Ich sag mal, ihr Leute da draußen wisst, wenn sie nicht am Dienstag erscheint, dann ist es nicht meine Schuld. Ist aber auch okay, nach dem Karat-Wochenende. Ich glaube da nicht dran, dass ihr da so fit schon seid.
Die erscheint schon Sonntag.
Ja, macht das mal. Da kommt ja noch die Preview, hatten wir ja schon. Genau. Und dann am nächsten Wochenende geht's weiter, da befassen wir uns mit Ladies Wrestling. Und natürlich, ihr wisst, wenn ihr uns hier ein bisschen unterstützen wollt, geht auf iTunes, bewertet uns da möglichst auch gut, das wäre schön. Einfach, weil es uns hilft, weil wir dann besser gesehen werden und dann im Ranking ein bisschen steigen. Das heißt, das sorgt dann dafür, dass wir einfach ja, besser gesehen werden. Ansonsten, wenn ihr uns noch weiter unterstützen möchtet, patreon.com/headlock.de, da gibt es dann, wie gesagt, Interview mit Killer Kelly. Schaut bei uns auf YouTube vorbei, da haben wir jetzt auch ganz viel Kram zum 16 Karat online gestellt und da wird auch noch ein bisschen mehr kommen, denke ich mal. Ja, seid einfach dabei, unterstützt uns und helft uns dabei, Headlock noch ein bisschen größer zu machen und auch noch ein bisschen nach draußen zu tragen. Teilt unsere Beiträge, liked unsere Beiträge auf Facebook und so. Und damit würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich merke mich gerade, dass meine Stimme versagt aus irgendwelchen dubiosen Gründen. Ich sage danke Chris und danke Kai, wie immer. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.